Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Unabhängig von den Lockerungen ist eben immer noch Disziplin gefordert. Und ich hoffe einfach, dass sich jeder dieser Verantwortung bewusst ist. Aber da endet dann auch irgendwann die Verantwortung der DFL. Und das Argument, spielt mal besser nicht, es könnten sich ein paar Leute im Wohnzimmer treffen. Bei allem Respekt, das ist dann auch schwerlich aufrechtzuerhalten. Weil dann haben wir noch längere Zeit in Deutschland einen Lockdown, weil es könnten sich noch aus ganz anderen Gründen Menschen in Wohnzimmern treffen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Da habt ihr ihn gehört, den Moment, in dem sich Christian Seifert stellvertretend für die Bundesliga-Vereine von der Vorbildfunktion des Fußballs verabschiedet hat und sämtliches Verantwortungs- für die Gesellschaft-Geplapper in Zukunft so ein bisschen den Nährboden entzogen hat, zumindest wenn ihr mich fragt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 271. Mein Name ist immer noch Max Jakob Ost, ich bin immer noch der Edgenetzer auf Twitter und freue mich immer noch, dass ihr eingeschaltet habt hier in den Rasenfunk. Das, was ihr gehört habt, das entstammt der Pressekonferenz der DFL zur Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga. Und das bedeutet auch, dass es im Rasenfunk wieder weitergehen wird mit der Bundesliga. Zuerst wollen wir aber in dieser Folge nochmal einen Blick auf die internationalen Ligen werfen. Was machen denn eigentlich die Ligen in Spanien, Italien und England mit Corona? Was bedeutet Corona für die dort ansässigen Vereine und Spieler und auch für den Breitensport? Von der Ligue 1 in Frankreich wissen wir schon, dort wird es nicht weitergehen. PSG hat die Meisterschaft errungen, aber in den drei anderen Ligen ist das weitere Prozedere eben noch offen. Darauf legen wir in dieser Schlusskonferenz einen Schwerpunkt. Ihr hört zwei Aufzeichnungen. Zum einen eine Dreierkonstellation aus Fabian Pacolat, Christian Bernhardt und Hendrik Buchheister eben genau zu diesem Fragenkomplex, die Situation in anderen Ligen. Und dann wollen wir aber auch in dieser Schlusskonferenz darüber sprechen, wie geht's denn jetzt dann im Rasenfunk weiter ab dem nächsten Spieltag, der dann wieder ein Spieltag ist. Dazu habe ich mich mit Frank zusammengeschlossen. Ihr hört diesen Teil der Schlusskonferenz dann nachgelagert und da klären wir euch dann über unsere Gedankengänge rund zur Wiederaufnahme des Bundesliga-Fußballs auf. Bevor es jetzt losgeht mit der klassischen Schlusskonferenz, bedanke ich mich natürlich wieder bei ganz vielen Leuten, bei Benjinho, bei Frederik, bei Max, bei Uli H. aus M., bei Ed Dalingquent, bei Momo, beim Schweden Hannes, bei Alex Hausmann, bei Fabian, bei Georg Carlsson, bei RM01, bei Dean Simon, oder Dean Simon 27 und bei Eva B. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und unterstützen den Rasenfunk finanziell. Auch deshalb sind wir Werbesponsoren und Paywall-frei. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung, auch im vergangenen Monat. Wir sprechen da auch am Ende der Sendung noch einmal kurz drüber. Das hat uns sehr berührt, dass das einfach so weiterging mit den Spenden, die ihr an den Rasenfunk überwiesen habt. Für die Leute, die abgesprungen sind, sind andere wieder eingesprungen. Ganz herzlichen Dank dafür. Und dann gibt es noch gerade eine besondere Aktion im Rasenfunk-Kiosk. Unsere Beanies, sie müssen raus. Sie sind verbilligt von 20 auf 15 Euro. So rum ist es richtig. Andersrum wäre es dann doch ein Scam. Wir werden dazu aber auch noch später einiges gesagt haben. Ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich vor gefühlt 5 Minuten mit Frank noch gewitzelt habe, was ich am Anfang in diesem Intro sagen würde. Ist jetzt alles ein bisschen kompliziert. Wenn ihr es fertig gehört habt, die Schlusskonferenz, werdet ihr es verstanden haben oder auch nicht. Ist auch nicht so wichtig. Wisst ihr was? Ich höre jetzt auf zu reden. Ganz offensichtlich sind meine Synapsen noch nicht wieder auf Schlusskonferenzbetrieb eingestellt. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Ausgabe Nummer 271. Es geht los mit der Dreierrunde zum internationalen Fußball und dem, was Corona da angestellt hat. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Jetzt begrüße ich bei mir eine europäische Dreierrunde und ich freue mich, dass das so gut geklappt hat. Zum einen, dafür mussten wir jetzt noch nicht so weit reisen virtuell, begrüße ich Christian Bernhardt, unseren Serie A-Experten im Rasenfunk, zugeschaltet aus München allerdings. Hallo Christian.
Hallo Max, grüß dich.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und dann begeben wir uns jetzt auf die Reise. Zum einen nach Manchester zu Hendrik Buchheister, freier Sportjournalist, schreibt unter anderem beim Spiegel, bei der Berliner Zeitung, bei Funke. Man kann ihn überall lesen und hier auch schon manchmal gehört haben. Als H-Buchheister ist er auch auf Twitter. Hallo Hendrik.
Hallo Max, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du mit dabei bist. Und ebenfalls freut es mich sehr, dass wir noch jemanden aus Malaga zugeschaltet haben, aus Spanien, Fabian Pacolat, der @Rosengartler auf Twitter. Hallo Fabian.
Hallo Max, hallo in die Runde.
Und bei dir muss man jetzt nochmal eine besondere Klammer drumherum machen. Du opferst die eine Stunde, in der die Kinder gerade raus dürfen, tatsächlich, um hier im Rasenfunk mit dabei zu sein. Also ich bedanke mich im Namen aller Rasenfunkhörerinnen und Hörer.
Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe sie gerade rausgeschickt. Aber vielleicht gehe ich nachher ausnahmsweise nochmal
raus. Ja, ja, genau. Also wir haben schon abgemacht. Wir werden mit La Liga zuerst beginnen und dann verabschieden wir dich. Also wer dafür nicht Verständnis hat, der braucht in Zukunft keinen Rasenfunk mehr hören. Das möchte ich an der Stelle sagen. Aber wir wollen heute ein bisschen drüber sprechen, wie in euren Ländern, also in den Ländern, für die ihr jetzt hier mit dabei seid, so ist es richtig formuliert, wie dort der Umgang mit Corona ist, bezogen natürlich auch auf den Fußball. Aber ich würde gerne am Anfang zumindest einmal kurz auch das größere Bild zeichnen, weil ich mir nicht sicher bin, wie gut das die Rasenfunkhörerinnen und Hörer mitverfolgt haben. Fabian, magst du mal anfangen? Erzähl uns mal, wie ist denn generell die Corona-Lage in Spanien?
Ja, Spanien ist europaweit auf jeden Fall eins der am härtesten betroffenen Länder. Kann man wahrscheinlich vergleichen mit Italien. Da sind wir ziemlich einher. Im Moment sind wir bei über 200.000 Infizierten. Ich glaube, 26.000 Todesfälle gab es inzwischen schon. Und es ist aber auch so, dass seit, ich sage jetzt mal, 2, 3 Wochen diese berühmte Kurve geknackt worden ist, dass wir inzwischen deutlich mehr gesundete Menschen haben des Virus und die Zahlen der Neuinfizierten und der Toten eigentlich stetig jetzt bergab gehen. Wir haben einen kleinen Repoint jetzt im Moment gerade. Wir waren schon unter 200 Toten täglich. Jetzt ist es wieder ein bisschen drüber. Aber im Großen und Ganzen hat diese sehr, sehr strenge Quarantäne, die wir hier in Spanien jetzt seit 6, fast 7 Wochen haben, ganz ordentlich funktioniert. Und ab Montag beginnt dann hier in Spanien die Deseskalationsphase. In 4 Phasen insgesamt wird dann das Land wieder so langsam in die neue Realität geführt, wie man so schön sagt.
Also deutlich härter als hier in Deutschland. Das ist, glaube ich, für alle wichtig zu wissen. Wie hat sich das auf den Fußball ausgewirkt? Also klar, es kam der Shutdown so wie in allen Ländern. Aber wenn wir nehmen ja auf angesichts der Tatsache, dass wir jetzt schon wissen, die Bundesliga wird schon weitergehen am nächsten Wochenende. Bevor wir in die Details gehen, einmal ganz generell die Frage, was glaubst du, wie weit ist denn da Spanien von diesem Zustand der Normalität entfernt?
Also was den Fußball anbelangt, gibt es jetzt tatsächlich einige interessante Neuigkeiten, die zwar noch nicht hundertprozentig offiziell sind, aber die eigentlich schon mehr oder weniger so verkündet werden von allen Medien. Ligastart ist voraussichtlich der 20. Juni und dann soll innerhalb von 5 Wochen durchgespielt werden bis 26. Juli. Und seit heute sind die Mannschaften wieder im Training, Zweitligisten und Erstligisten. Alles, was drunter ist, wurde ja komplett schon abgesagt. Und von daher haben wir jetzt einen Plan, in dem La Liga weitergehen soll. Und in Spanien ist es so, wie sicherlich alle oder wie viele wissen, Sport ist extrem wichtig. Fußball ist die Königsdisziplin. Es gibt hier 2 Tageszeitungen, die sind die auflagenstärkste, die sprechen nur über Fußball bzw. über Sport. Und dementsprechend ist es hier ein sehr, sehr wichtiges wirtschaftliches Instrument auch. Und es wurde alles dran gesetzt, um die Liga irgendwie fortzusetzen.
So hört sich's an. Christian, jetzt hat Fabian ja gerade auch schon so den Quervergleich gezogen zu Italien als ja ebenfalls sehr hart betroffenes Land. Kannst du uns da mal kurz in die Situation reinholen? Wie hat Corona Italien betroffen und wie ist da jetzt aktuell generell gesprochen erstmal die Lage?
Ja, vieles, das Fabian für Spanien erzählt hat, gilt ähnlich auch in Italien. Genau, die Zahlen sind ähnlich. Die Zahl der Todesfälle ist auch ähnlich hoch, um die Richtung 25.000, 26.000. Und auch hier gab es jetzt Gott sei Dank in den letzten 2, 3 Wochen, haben sich die Zahlen immer besser entwickelt. Es gab dann immer mehr Tage, wo es mehr Genesene gab als Neuinfizierte. Und ja, da dieser starke Shutdown, der ähnlich wie in Spanien, ja auch in Italien so quasi ab Mitte März ja eigentlich schon gegolten hat. Und da reden wir wirklich davon, dass die Straßen leer waren und man eigentlich nur noch wirklich zum Einkaufen raus durfte, sozusagen. Da jetzt die Zahlen besser sind, ist in Italien seit Montag, also seit diesem Montag, ist Phase 2 angelaufen. Jetzt darf man mittlerweile wieder zumindest die engsten Verwandten besuchen, darf wieder zum Einzelsport raus. Ja, Schritt für Schritt soll dann auch hier sozusagen dann Phase 3 wäre dann, wenn auch wieder die Geschäfte öffnen dürfen, wenn auch dann wieder Restaurants und Bars öffnen dürfen. Das soll dann womöglich so gegen Ende Mai, Juni der Fall sein. Und ja, deswegen wacht das Land sozusagen jetzt so langsam in diesen Tagen wieder auf. Also ich höre von vielen Leuten, was ganz ungewohnt, dass sie sagen, die Straßen sind zum Beispiel wieder mit Autos voll. Das kannte man in Italien wirklich wochenlang nicht, weil so gut wie nichts los war. Und jetzt fahren halt auch wieder mehr Menschen mit dem Auto zur Arbeit und deswegen kommt ja so langsam wieder Leben rein.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Hendrik, du auf deiner Insel, ich erkläre sie jetzt einfach hiermit zu deiner Insel. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen
Kannst du
Dank.
bitte wieder in die EU kommen? Nein, wie ist die Lage
Ich
in
arbeite dran.
Großbritannien?
Ja, die Lage ist dramatisch. Also Großbritannien ist seit dieser Woche über die Marke 30.000 Tote hinweg. Also hat diese traurige Marke gebrochen. Ist damit das nach Todeszahlen das am zweitstärksten betroffene Land der Welt nach den Vereinigten Staaten. Die Zahl der täglichen Toten ist auch noch relativ hoch bei über 500. Wenn man vergleicht in Deutschland liegt die Zahl ja bei rund 100 Toten pro Tag. Die Zahl der Neuinfektionen steigt auch noch. Das heißt, es wurde zwar letzte Woche gesagt, man ist über den Peak hinweg dieser Pandemie, aber die Zahlen sind immer noch dramatisch. Was die Frage nach dem Lockdown angeht, es gibt hier einen de facto Lockdown, der aber im Vergleich zu den anderen beiden Ländern, also Spanien und Italien, sehr, sehr lasch gehandelt wurde. Also erstmal kam der ein bisschen spät und dann ist den Leuten trotzdem hier noch erlaubt, also einzukaufen natürlich, aber auch rauszugehen für Daily Exercises, also für Sport. Und das ist so ein Vorwand für alles Mögliche eigentlich. Also man sieht, ich gehe auch relativ regelmäßig laufen. Also ich kann mich da nicht ausnehmen, ich bin auch recht viel draußen. Aber dann sieht man schon auch Leute, die irgendwie im Park sitzen und Bier trinken.
Aber
Das
dabei
ist
Sportkleidung anhaben.
genau, aber dabei Sportkleidung anhaben und das wird relativ lasch gehandelt und jetzt soll am Sonntag spricht Boris Johnson wieder und es wird erwartet, dass er da schon die ersten Lockerungen dieses quasi Lockdowns bekannt gibt. Bin ein bisschen skeptisch, ich halte das für ein bisschen früh. Aber das ist die Erwartung und danach richtet sich natürlich auch der Fußball. Also der Fußball ruht natürlich auch hier. Es gibt Pläne, das sogenannte Project Restart, dass die Premier League wieder spielen soll ab der 2. Juniwoche. Es stehen hier noch 9 bis 10 Spieltage aus. Also einige Mannschaften haben noch 9 Spiele zu absolvieren, andere 10. Und der Plan ist, dass diese verbleibenden Spiele, 92 Spiele werden das noch, in neutralen Stadien dann zu Ende gespielt werden, innerhalb von 7 Wochen. Da kommen wir nachher sicher auch nochmal drauf, wie das dann konkret aussehen soll. Aber das ist erstmal der Plan und da wird sich, nachdem Johnson am Sonntag spricht, die Liga am Montag wieder darüber beraten.
Jetzt, wenn ich mir jetzt einfach nur mal den Vergleich der Länder angucke, Italien und Spanien, die hat es sehr früh sehr hart erwischt und da gibt es dann verschiedene Faktoren, die dazukommen, aber einer der Unterschiede zu Deutschland ist, dass man in Deutschland auch einfach Glück hatte, dass die ersten Infektionen noch sehr gut, sehr früh erkannt wurden, dass wir hier Testmodalitäten hatten, die besser waren als in anderen Ländern und vielleicht auch das Gesundheitssystem da. Kenne ich mich aber jetzt nicht gut genug aus. Da will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir ja ein Fußballpodcast sind. Aber trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, und da würde mich deine Meinung interessieren, Hendrik. Also Großbritannien hätte doch eigentlich die Warnungen schon sehen können, um einen anderen Umgang mit Corona an den Tag zu legen. Also man hat ja das Gefühl, während manche Länder überrollt wurden, wie eben Italien, wie Spanien, die im Grunde dem schutzlos ausgeliefert waren, weil sie so zynisch gesprochen so der First Case waren jetzt hier in Europa und so das mahnende Beispiel für andere Länder. Also hier in Deutschland wird immer die Militärtrucks in Bologna, die Leichen aus der Stadt fahren, das ist ein Bild, das kannst du hier in Deutschland zitieren und in der Regel wissen deine Gesprächspartner und Partnerinnen, was du damit meinst. Würdest du auch sagen, Großbritannien hat da irgendwie einen anderen Weg gewählt, obwohl man eigentlich auch gewarnt hätte sein können?
Ja, ja, absolut. Also du sagst es ja, die Beispiele waren ja da, die Warnungen waren ja da, Italien, Spanien. Und dann ist aber auch bekannt, dass Boris Johnson hier erstmal den Weg der Herdenimmunität gehen wollte. Also hat dieses Virus einfach nicht ernst genommen. Es gibt ja auch diese jetzt viel zitierten Videos von ihm, wo er halt sagt, er hat natürlich noch allen die Hände geschüttelt und geht auch in die Corona-Krankenhäuser und das ist ihm auch alles egal. Also hat die Regierung einfach gepennt und hat auch diesen Lockdown, ich habe ja schon gesagt, ich finde den relativ lasch im Vergleich zu den anderen Ländern. Diesen Lockdown gab es zu spät und ich habe auch so ein bisschen hier beobachtet und auch in meinem Umfeld, dass so diese Haltung der Briten, dieses Keep Calm and Carry On, was ja eigentlich eine sehr gute Herangehensweise ist, dass man so mit den Sachen, die einem im Leben so passieren, möglichst gelassen umgehen sollte und halt trotzdem irgendwie weitermacht. Das ist natürlich im Fall von Corona absolut dramatisch gewesen, weil viele Leute hier einfach noch viel zu lange in den Kneipen waren und an öffentlichen Orten sich in größeren Gruppen getroffen haben. Natürlich auch, weil es noch erlaubt war, weil, wie gesagt, die Regierung hat auch zu spät reagiert, aber ich habe das Gefühl, dass sich bei den Leuten erst sehr, sehr spät die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass man es hier wirklich mit einer ernsten Sache zu tun hat.
Gut, dann wollen wir aber mal den Bogen zum Fußball schließen, den wir ja schon auch so ein bisschen angeteasert haben. Fabian, wir wollen mal erst so ein bisschen auf die Situation in Spanien gucken. Kannst du noch mal, bevor wir drüber sprechen, was jetzt aktuell passiert, uns zurückholen? Wie hat denn der Lockdown in Spanien stattgefunden? Also hier in der Bundesliga zum Vergleich, war das so ein schleppender Prozess? Die Bundesländer, einzelne Gesundheitsämter haben Spiele zu Geisterspielen gemacht und dann so peu à peu innerhalb von 3 Tagen wurde im Grunde der Spielbetrieb dann lahmgelegt. Aber es war jetzt keine bundesweite Entscheidung. Wie war das denn in Spanien jetzt bezogen auf den Fußball?
Ja, das war sehr streng und sehr zentralistisch, alles eigentlich hier in Spanien. Da wurde mehr oder weniger, naja, von heute auf morgen ist vielleicht übertrieben, aber es wurde ziemlich schnell alles dicht gemacht, so, als dieser Lockdown bekannt gegeben worden ist. Das war eine Sache von, ich wage mich schon gar nicht mehr richtig zu erinnern, aber das ging innerhalb von 2-3 Tagen, wurde das landesweit eingesetzt und da war auch die Liga sofort von betroffen. Sämtliche Sportevents und da gab es gar keine Diskussion, ob da irgendwer vielleicht noch irgendwas länger machen möchte, sondern das wurde einheitlich und zentralistisch geschlossen.
Und ist das dann jetzt auch der jetzige Umgang damit? Also dass damals dann quasi ein zentrales Signal kam, okay, klar, wie kann man jetzt dann aktuell die Situation beschreiben?
Ja, genau. Und auch jetzt wurde wieder vom Staat, wie gesagt, seit dem 2. Mai darf man Einzeltraining machen. Seit 4. Mai dürfen Profis einzeln trainieren. Profis meine ich jetzt nicht nur Fußballer, sondern Sportler. Mhm. Und bei den Sportlern war es dann, oder bei den Fußballern war es dann eben so, dass sie sich jetzt am vergangenen Mittwoch und Donnerstag diesen Corona-Test unterzogen haben, sämtliche Vereine der ersten und zweiten Liga und jetzt heute teilweise das Training wieder aufgenommen haben. Also sie hätten es eigentlich schon ab Montag gedurft, aber die Liga hat sehr, sehr strenge und sehr, sehr, was heißt streng, sehr, sehr viele und wie ich auch finde, gute Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und unter anderem mussten eben erstmal alle ja, eben diese Tests durchlaufen. Das war jetzt nicht so wie in der Bundesliga, dass die schon angefangen haben zu trainieren und dann teilweise die Vereine mehr Tests gemacht haben und das hat man dann später erst erfahren, sondern das läuft hier so ein bisschen, ja, tatsächlich sehr zentralistisch ab. Ja. Und genau, so ist im Moment der Stand der Dinge. Die ersten Mannschaften haben, wie gesagt, heute wieder trainiert, in Einzelgruppen natürlich, also Einzeltraining, also sich innerhalb von 6-7 Spieler pro Einheit oder so, sind dann auf 2 Fußballplätze verteilt. Und genau, da gibt es strikte Vorgaben und auch seit es die Zentralregierung erlaubt hat, dass eben auch dieser Profisport wieder erlaubt ist, hat sich dann die Liga dann da herangemacht und diesen diesen Plan jetzt quasi ja, den einzelnen Vereinen vorgesetzt.
Und wie ist die Testsituation in Spanien? Ist das ein ebenso heiß diskutiertes Thema wie hier in Deutschland?
Es ist alles sehr heiß diskutiert. Wie gesagt, Spanien lebt ja vom Fußball und vom Sport und hier wird in den Zeitungen, in den Radios heiß diskutiert. Die Liga verbietet allerdings den Vereinen, die Ergebnisse dieser Tests, die jetzt gestern und vorgestern gemacht wurden, ist bekannt zu geben. Es wird dann auf offizieller Seite irgendwann mal wahrscheinlich im Laufe des heutigen Tages oder morgen dann bekannt gegeben, wie viele Fälle es denn wirklich gab. Es gibt aber auch einen ganz strikten Plan, was die Teams zu tun haben oder was die Vereine zu tun haben, falls ein positiver Fall ist. Da gibt es tatsächlich ja, so eine richtige Vorgehensweise. Der Spieler wird dann für, glaube ich, 10 Tage isoliert. Alle Spieler, die mit ihm in Kontakt haben, werden dann nochmal getestet und so weiter und so fort. Mhm. Und auch während des Spielbetriebs wird es dann so sein, dass man dann sogar im Nachhinein feststellen kann, welche anderen Spieler des Gegners während der Partie mit diesem positiv getesteten Spieler in Kontakt waren. Und wenn dieser länger als 5 Minuten im Kontakt war, zum Beispiel ein Stürmer und ein Innenverteidiger, sage ich jetzt mal, dann wird dann auch dieser andere betroffene Spieler dann eben nochmal gesondert untersucht und eventuell isoliert. Also da gibt es wirklich ziemlich viele Normen. Man möchte auf jeden Fall einfach diese Liga zu Ende bringen, fortsetzen. Es ist, wie gesagt, für das ganze Land hier sehr, sehr wichtig, wirtschaftlich wie auch, ich denke, moralisch, wenn man hier die Leute sieht, die sich jetzt riesig darüber freuen, dass es endlich wieder losgehen kann.
Also weiß man da auch ziemlich viel über das Verhalten im Fall eines positiven Tests. Das ist schon mal ein interessanter Unterschied zu Deutschland.
Angeblich. Es gibt ja immer, der Unterschied zwischen Spanien und Deutschland ist kurioserweise, in Deutschland kriegt man diese sogenannten Experten, die haben ja alle einen Namen und ein Gesicht. In Spanien sind die Experten, die die Regierung berät oder auch die für die Liga arbeiten, die werden so ein bisschen versteckt, beziehungsweise deren Identität wird nicht preisgegeben, deswegen weiß man nicht genau, wer das alles ist. Aber es sind
also der spanische Dr. Experten. Drosten ist ein Phantom.
Er ist ein Phantom,
genau. Okay.
Zumindest der für die Regierung arbeitet. Es gibt natürlich schon Virologen hier, die irgendwas sagen in irgendwelchen Medienshows und so, aber die für die Regierung arbeiten, die sind alle, ja, haben verborgene Identität, einfach zum Schutz angeblich zumindest für diese Leute. Und man hat sich da, wie gesagt, viele Gedanken gemacht. Auch dass zum Beispiel, das habe ich gestern erst in einer Radiosendung erfahren, dass man wirklich erst sich infizieren kann mit jemandem, wenn man 15 Minuten in nahem Kontakt miteinander ist. Deswegen ist bei diesen Spaziergängen, die hier gerade so gemacht werden, oder bei diesen Individualsportläufern und so weiter, achtet die Polizei sehr darauf, dass sich die Leute nicht anhalten und miteinander sprechen. Weil man glaubt, dass ja, dieser Virus innerhalb von 15 Minuten übertragen werden kann oder dass er diese Zeit braucht, um übertragen zu werden. Und bei den Fußballern will man von diesen 15 Minuten nochmal runter auf 5 Minuten und dann eben genau die Spieler testen, die mindestens 5 Minuten während einer Partie im Kontakt waren mit der Person, die dann eben positiv davor oder danach getestet worden ist.
Was ja unter anderem damit zusammenhängt, diese verkürzte Zeit, dass man eben noch nicht genau weiß, zumindest nach allem, was ich jetzt recherchieren konnte, ob sich die Ausbreitung des Virus sowie auch die Wirksamkeit von Sportlern zu Normalmenschen unterscheidet, weil bei der Ausübung des Sportes atmest du tiefer ein, diese Sportler haben anderes Lungenvolumen, das gefährlich ist eben, wenn das Virus oder der Virus in der Lunge landet und nicht über den Rachen erst runterwandert. Deswegen, daher kommt diese verkürzte Zeit. Und das wird dann aber auch thematisiert in der spanischen Presse, dass man diese Fragen stellt, dass oder zumindest darauf hinweist, dass man ja viele Dinge noch gar nicht weiß, die eben Sportler betreffen.
Absolut. Es gibt dann auch so zum Beispiel Regeln, wie zum Beispiel auf der Auswechselbank, die werden jetzt verlängert, dass die Spieler nicht direkt nebeneinander sitzen, sondern Platz dazwischen ist, wo man sich auch wieder denkt, ja, wenn die ja eh zusammen Fußball spielen, wieso dürfen die da nicht nebeneinander sitzen, ist ja eigentlich ein Quatsch. Aber man möchte einfach ja, die Risiken so weit wie möglich eben einschränken. Auch diese vorherige Zusammenkunft im Hotel, dass man dann zusammen ist und dass dann jeder zusammen isst, aber man darf eigentlich nicht zusammen essen. Man isst im Hotel, aber jeder kriegt dann anscheinend so sein Essen dann auf sein Zimmer und so weiter. Wo man sich auch im ersten Moment denkt, was macht das für Sinn, wenn die dann nachher dann zusammen Sport machen. Aber wie gesagt, man möchte einfach versuchen, wo es geht, so wenig wie möglich Risiken einzugehen, um einfach diese Fortsetzung zu gewährleisten. Und daran, glaube ich, sieht man auch, wie wichtig das wirklich für das Land hier ist.
Und nochmal ganz kurz zurück zu den Tests. Wie ist denn die Verfügbarkeit von Tests für Nichtsportler in Spanien? Ist das ein kontrovers diskutiertes Thema oder ist die Testsituation da so entspannt, so ähnlich wie es ja zumindest den Zahlen nach in Deutschland auch ist, dass man diese Sondersituation für Profifußballer schnell gerechtfertigt bekommt?
Es ist so, dass es jetzt ja quasi erst angefangen hat und man auch jetzt als Privatperson teilweise schon die Möglichkeit hat, an Tests ranzukommen. Über Apotheken, allerdings noch zu ziemlich horrenden Preisen, über die Privatmedizin.
Aber sind also Antikörpertests dann aber wahrscheinlich oder auch diese PCR-Tests, also die Abstriche?
Ich glaube sogar beides.
Ah ja,
Ich
okay.
kann jetzt nur direkt hier von meiner Familie sprechen. Meine Frau ist Ärztin und sie hat die Möglichkeit, als Ärztin über die Ärztekammer Tests für ihre ganze Familie zu machen. Haben wir einen Termin in 2 Wochen und da dürfen wir dann hin und diese Tests zahlen. Und auch du kannst dir dann entscheiden, ob du diesen PCR-Test machen willst oder den serologischen Test und wie auch immer. Also das fängt gerade jetzt so ein bisschen an, auch an die Bevölkerung zu gehen und gleichzeitig an die Fußballer. Das heißt, man hat eigentlich nicht so das Gefühl gehabt, dass jetzt die Fußballer bevorzugt werden und die schneller Tests bekommen. Natürlich jetzt, wo sie das Training aufgenommen haben, klar. Aber es gibt jetzt auch zumindest schon die erste Möglichkeit für normale Menschen an diese Tests zu kommen. Und ja, es war ein Thema, das lange sehr schwierig war in Spanien. Da hat das Gesundheitsmaterial gefehlt ohne Ende. Da ging es ja schon los mit Masken und Schutzkleidung und so weiter. Und natürlich kamen dann auch Tests und die ersten waren wieder fehlerhaft und was weiß ich, weil es war alles ein bisschen katastrophal. Aber wie gesagt, es fängt jetzt so ein bisschen an. Ja. Dass sich das ausbreitet und dementsprechend, glaube ich, hat man als normaler, ich sage normaler Mensch ist ja ein Quatsch, aber als Nicht-Fußballer
Ja.
nicht das Gefühl, dass man irgendwie jetzt da groß benachteiligt worden ist. Nee.
Also, weil die Testsituation vorher schon quasi gar nicht so gut war und eben nicht so viel
Richtig.
getestet wurde. Okay, interessanter
Richtig, richtig.
Fakt. Hendrik, musstest du auch bei den 15 Minuten versus 5 Minuten nebeneinander Sport machen, dran denken, wie lange wohl José Mourinho im Park war mit seinen Tottenham-Spielern? Weiß man da genaueres?
Na, da weiß man nichts Genaueres, aber Tottenham ist ein Verein, der mehrfach unangenehm aufgefallen ist, dadurch, dass man die Regeln zum Social Distancing gebrochen hat. Also einerseits, weil José Mourinho, wie du ja angesprochen hast, dieses Parktraining organisiert hat mit Tanguy Ndombele, und auch andere Spieler ja im Park gesehen wurden, wie sie zusammen gelaufen sind. Genau, und da ist Tottenham sicher der Club, der am unangenehmsten aufgefallen ist, was das anging. Aber es gibt auch andere Beispiele von Spielern. Ich weiß nicht, von Kyle Walker hat man ja wahrscheinlich auch in Deutschland mitbekommen, die sich jetzt sicherlich nicht vorbildlich verhalten haben.
Da musst du mich noch mal kurz mit reinholen. War Kyle Walker derjenige, der mit Prostituierten zu tun hatte oder eine Party gefeiert
Genau.
hat?
Das, genau, also so kann man
Also
sozusagen,
beides.
der hatte mit
Okay.
Prostituierten zu tun. Ja,
Okay, gut.
genau.
Gut, dann hatte ich das noch
Und wurde
richtig
dafür auch,
abgespeichert.
genau, und wurde dafür auch von seinem Verein, gab es auch ein Statement vom Verein und wurde da auch zurechtgewiesen und ist jetzt auch ganz aktuell wieder in den Medien, weil er, wo seine Schwestern seine Mutter besucht haben soll. So, wo er aber auch sagt, naja, das sind spezielle Umstände und muss man auch meine Situation sehen. Aber er ist da auch einer der Spieler, die jetzt vermehrt in der Presse waren zuletzt.
Und wie ist die Testsituation drüben in Großbritannien? Ist es da vergleichbar eher mit Spanien, also wo das quasi jetzt dann so anläuft, oder mit Deutschland, wo man ja von Anfang an eigentlich eine relativ hohe Verfügbarkeit an Tests hatte? Es war da nur hin und wieder ein Problem, einen zu bekommen, weil lokal manche Gesundheitsämter oder wo auch immer da dann der Fehler lag, überfordert waren damit. Wie ist es denn bei euch?
Nee, hier herrscht auch eine Überforderung. Also Tests für Normalbürger sind schwer verfügbar, so als Keyworker. Also wenn man im Gesundheitswesen zum Beispiel arbeitet, dann bekommt man den Test wohl. Aber es geht auch jetzt erst los, dass wirklich flächendeckend getestet wird. Die Regierung hat mehrere Ziele verfehlt, was die Verfügbarkeit von Tests angeht. Aber das kommt jetzt wohl so langsam in Gang. Das erklärt auch so ein bisschen die nach wie vor steigenden Zahlen, weil das natürlich auch immer auch damit zu tun hat, wie viele Menschen getestet werden.
Ja.
Aber nach wie vor ist die Situation hier, was die Tests angeht, angespannt. Und das ist natürlich auch Problem, das die Premier League hat. In dieser Debatte soll man zum Spielbetrieb zurückkehren, weil die Berechnung davon ausgehen, dass man dafür über diese Zeit, in der die Saison zu Ende gespielt werden soll, über diese 7 Wochen, um die 40.000 Tests bräuchte. Und das ist natürlich nicht zu vermitteln, wenn die weite Bevölkerung nicht flächendeckend getestet werden kann.
Christian, wie ist es denn da in Italien?
Ja, da ist Italien, wenn man das so hört, definitiv ein anderer Stand momentan. Also man muss das kurz erklären. Also heute hätte ein wichtiger Verbandstag stattfinden sollen mit dem italienischen Fußballverband. Der wurde erstmal nach hinten verschoben. Und gestern gab es ein Treffen zwischen dem Verband, wo der sozusagen den staatlichen Stellen sein Konzept vorgestellt hat. Und das sind genau diese Themen, die wir jetzt schon angesprochen haben. Das sind die großen Fragen hier in Italien. Denn es gibt in gewissen Zonen von Italien, sprich am meisten logischerweise in der Lombardei, die ja mit am schlimmsten getroffen wurde, mit Brescia, mit Bergamo, mit Mailand, da gibt es definitiv Problematik in Sachen Testanzahl. Und deswegen will die Regierung das wirklich sehr genau prüfen, ob das überhaupt möglich ist, sozusagen das Ganze dann in den Regionen zu gewährleisten. Also dass man dann diese Tests dann auch auf die Profifußballer anwenden kann. Und die zweite große Frage, die hier im Raum steht, ist, wie würde damit umgegangen, wenn bei laufendem Spielbetrieb dann ein Spieler positiv sein sollte. Und auch da muss es wohl noch zwischen Regierung und Verband und Liga ja schon noch große Unterschiede geben. Denn die Regierung ist ähnlich wie in Spanien auch hier sehr, sehr strikt. Das wird alles zentral von Rom vorgegeben. Und das wurde auch in den letzten Wochen wirklich in Italien rigoros eingehalten. Da hat man auch keine Spielchen und Mätzchen von Vereinen, von Spielern, eigentlich relativ wenig gehört. Also das wurde schon sehr nachhaltig auch umgesetzt. Und deswegen ist hier eben die große Frage eben überhaupt, kann das Ganze überhaupt wieder anlaufen? Die Liga alle drängen logischerweise drauf, also die Verantwortlichen, aber die Politik hat sich noch sehr zurückhaltend da gegeben und offizielles Mannschaftstraining ist auch erst ab dem 18. Mai erlaubt. Auch hier ist jetzt in Italien seit dieser Woche sind die Mannschaften ja jetzt teilweise einzeln neben die Spieler unterwegs sozusagen auf den Feldern. Aber da wird sich erst bis zum 18. Hat auch der Sportminister mal wieder gesagt, die wollen sich ganz genau anschauen, was bis zum 18. passiert. Es gab auch gestern wieder in Italien, jetzt wird mehr wieder, es wurde getestet in den Vereinen jetzt auch gerade, weil eben diese Phase jetzt ja anläuft. Und allein gestern gab es bei der Fiorentina 6 neue Fälle und bei Sampdoria 4 neue Fälle. Also bei der Fiorentina 3 Spieler und 3 aus der medizinischen Abteilung, bei Sampdoria 4 Spieler. Und deswegen ist das in Italien schon noch ein sehr heikles Thema. Also, und nur ein kleiner Fall, um auch, ich glaube, den hat man vielleicht auch in Deutschland oder international mitbekommen. Paolo Dybala, der Juve-Spieler, war einer der ersten, der positiv getestet wurde im März. Ja, und der hat gestern erst, Anfang Mai, ist der sozusagen zum ersten Mal zweimal hintereinander negativ getestet worden. Also der war jetzt wirklich 1,5 Monate in Quarantäne sozusagen, weil er immer wieder diese 2 negativen Tests, die man ja kurz aufeinander folgen haben muss, um als erstmal genesen zu gelten, weil er die einfach nicht hatte. Und deswegen ist das Thema in Italien schon sehr akut noch.
Was ja schon wieder so ein Sonderfall ist. Wenn man ja eigentlich sagt, 2 Wochen oder 10 Tage eher so ist der normale Verlauf. Es ist ja, ohne dass man jetzt daraus gleich was ableiten kann, weil Menschen sind verschieden und da muss man auch vorsichtig sein. Aber es ist ja interessant zu sehen, dass es diesen Fall gibt bei einem Profisportler, dass er auf eine andere Art und Weise betroffen ist, zumindest dieser eine jetzt. Und die Fallzahlen sind halt einfach noch nicht sehr groß, deswegen hat man leider noch nicht größer angelegte Studien, die man da ableiten kann. Aber das scheint mir halt dann schon relevant zu sein, darauf hinzuweisen.
Genau, also es ist ein Einzelfall, keine Frage, logisch. Aber es ist halt, es hat logisch hier in Italien eine große Tragweite, weil es einfach ein sehr prominenter, sehr bekannter Spieler ist, auch noch vom größten Verein des Landes. Und dementsprechend, glaube ich, sind vielleicht da dann auch die italienischen Beobachter durch diesen Fall Dybala auch noch ein bisschen mehr sensibilisiert im Moment auf diese Situation. Mhm.
Fabian, jetzt hast du uns schon vorhin kurz beschrieben, wie jetzt der aktuelle Stand ist. Also von Einzeltraining wird man jetzt dann weitere Phasen zünden. Wie hat sich denn das jetzt wirtschaftlich auf die Liga ausgewirkt? Gibt es da anstehende Insolvenzen? Wie dramatisch hat denn den spanischen Fußball diese Pause durch Corona getroffen?
Ja, das wird sich noch ein bisschen rausstellen, aber es gibt zumindest hier einige Maßnahmen, die Vereine getroffen haben. Ich meine, Gehaltsverzichte freiwillig gab es einige. Viele Vereine haben natürlich auch diese sogenannte Kurzarbeit eingeleitet. Das bedeutet im Fußball zumindest, dass Gehaltskürzungen von bis zu 70% einhergegangen sind. Und es gab aber, wie gesagt, auch viele Vereine, die sich jetzt selber mit der Mannschaft darauf was einigen konnten. Also da konnten die Clubs natürlich einsparen. Klar, jetzt ist natürlich das Problem des Publikums. Es gibt natürlich auch in Spanien, wenn überhaupt, dann nur Geisterspiele. Bei den Fernseheinnahmen ist es auch etwas, noch eine heikle Geschichte, wie ich heute auch erfahren habe. Es ist nämlich so, dass die Fußballvereine 90% der Fernsehgelder, 90% der Fernsehgelder schon zum Anfang der Saison bekommen und die restlichen 10% werden dann jetzt irgendwann erstmal ausgezahlt worden. Diese 10% gibt es natürlich jetzt nicht mehr. Mhm. Und zudem müssen die Vereine auch was zurückzahlen von diesen 90%, die sie schon erhalten haben. Gestern habe ich ein Interview auch noch gehört von dem etwas angetrunkenen, man hat es leider deutlich gehört, Präsident des FC Getafe, der meinte, so 200 Millionen Euro wären dadurch hops gegangen durch die aktuelle Situation. Also die müssen schon ganz schön knabbern. Und es gibt auch vor allen Dingen die Teams, die sich jetzt auch dieser Kurzarbeit unterzogen haben, ja, die sehr staatlich unterstützt wird, die müssen sich wahrscheinlich im Sommer auch umschauen, wenn sie dann Transfers machen wollen. Denn es geht natürlich nicht, dass ich staatliche Hilfen in Anspruch nehme und dann im Sommer für, was weiß ich, wie viele Millionen neue Spieler hole. Da gibt es so ein bisschen die Vorgabe auch von der Liga, nicht wirklich eine strenge Vorgabe, aber zumindest so die Empfehlung, dass man sich diesen Sommer vor allen Dingen auf Jugendspieler verlassen soll, beziehungsweise die in den Kader der ersten Mannschaft holen soll, dass man eventuell verliehene Spieler zurückholen soll, aber dass man diesen Sommer wirklich, wirklich sehr, sehr viel sparen muss, was das Transfergeschäft anbelangt. Und so wird es wahrscheinlich auch laufen, denn im Endeffekt haben alle Vereine hier sehr viel große Einbußen. Umso wichtiger ist es natürlich jetzt auch für alle, dass zumindest, wenn es denn klappt, dann innerhalb von diesen 5 Wochen die Reste so durchgespielt wird, dass man zumindest so auf einige Fernseheinnahmen noch kommt und dass halt alles, was damit zu tun hat, Vermarktung, Presse, Marketing und so weiter, dass einfach noch ein bisschen Geld reinkommt in die ziemlich klammen Kassen der spanischen Vereine, würde ich sagen.
Aber dann habe ich das richtig verstanden. Die Vereine haben 90% der TV-Gelder schon bekommen. Klar, davon wird ein Teil zurückbezahlt werden müssen, mutmaßlich, und sind aber trotzdem in solche Liquiditätsengpässe gekommen, dass sie Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken mussten.
Absolut. Also bei Barcelona finde ich einen sehr interessanten Fall. Da gibt es ja seit vielen Wochen, Monaten fast schon so Probleme ein bisschen zwischen der Vereinsführung und dem Kader an sich, wie man immer wieder raushört. Der Präsident Bartomeu hat da auch irgendwann in dieser Debatte rund um die Gehaltskürzung einmal wieder rausgeschossen, hat sein Team so ein bisschen kritisiert. Danach ist ja Messi über die sozialen Medien nach vorne geprescht, hat gesagt, dass sein Team immer dazu bereit ist, dem Verein zu helfen und sie natürlich auf 70% ihrer Gehälter verzichten. Und es wurde auf jeden Fall auch von dem Präsidenten dann so belegt, dass sich durch diese Maßnahmen ungefähr 15 Millionen Euro im Monat einsparen lassen. Klar, und vor allen Dingen bei den großen Clubs, was heißt vor allen Dingen? Natürlich ist Real und Barca nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber wenn die natürlich im Monat so 15 bis 20 Millionen einsparen können, dann ist das natürlich schon auch eine Ansage. Und die kleinen Vereine, die kalkulieren wirklich immer sehr tough. Also da ist es ist fast immer Nullsummenspiel. Und klar, die brauchen jeden Cent und denen tut natürlich das jetzt, richtig weh.
70% ist auch nochmal eine andere Art des Gehaltseinbußes, zumindest von der Quantität her, als hier in Deutschland. Ohne das jetzt miteinander auch qualitativ aufwägen zu wollen. Ein Verzicht ist erstmal ein Verzicht. Wird denn das auch thematisiert, dass das ja doch ein deutliches Bild auf die Wirtschaftlichkeit oder auch Unwirtschaftlichkeit des Fußballsystems und der Vereine darin wirft?
Also es wird zumindest nicht so sehr diskutiert wie in der Bundesliga oder wie in Deutschland. Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass einfach hier wirtschaftlich sowieso, also was die Fußballclubs anbelangt, ist das immer eine sehr, sehr, ja, alles immer sehr auf Messerschneide liegt. Und in der Bundesliga wurde schon, oder in Deutschland, sage ich mal, schon immer sehr, sehr ordentlich und sehr gut gewirtschaftet, auch in dem Sinne hin, dass man keine verrückten Sachen gemacht hat und die man hier einfach schon gemacht hat. Da hat man immer schon so ein bisschen über sein Niveau hinaus gelebt oder über seine finanzielle Möglichkeiten. Und ich glaube, da ist in der Bundesliga, da gibt es dann schon ein bisschen Einschränkungen oder auch vernünftigeres Verhalten. Dementsprechend ist es jetzt gar nicht so verrückt zu hören, dass es einigen Vereinen finanziell schlecht geht, sondern das ist eigentlich sowieso der Standard hier.
Und, aber das System wird nicht in Frage gestellt?
Es ist ja so, dass zumindest jetzt so diese ersten Maßnahmen so ein bisschen gezogen haben, die man halt auch, ich glaube, auch durch Druck von Europa dann auf die spanischen Clubs bekommen hat. Also so nicht Gehaltsobergrenze, sondern dass man eben nur so viel ausgeben darf, wie man einnimmt und so weiter. Das war ja früher noch viel kurioser, die ganze Geschichte. Und man bekommt schon in so eine gewisse Stabilität rein. Aber ich glaube, man hat aus der Vergangenheit noch viel, viel Last. Viele Vereine haben noch viel Last aus der Vergangenheit zu tragen. Und es wird besser. Und es ist auch in den letzten Jahren tatsächlich besser geworden bei jedem Verein. Aber sie mussten alle weiterhin kämpfen. Und natürlich ist die Geschichte mit der Pandemie, hilft in dem Fall natürlich nicht, diese Gesundung, sage ich mal, die vielleicht schon angefangen hat, voranzutreiben. Hm.
Und dann haben wir noch eine zweite Besonderheit oder zumindest einen deutlichen Unterschied zu Deutschland, oder der Unterschied ist noch krasser, und zwar in der Ungleichverteilung der TV-Gelder für die Vereine, wo eben Real und Barca einen viel, viel größeren Teil vom Kuchen bekommen, als es in Deutschland mit Bayern und dem Rest der Liga ist. Wie ist denn die Solidarität der Vereine untereinander?
Das wird sich noch zeigen, denn im Moment wird nicht so viel unter den Vereinen gesprochen. Das hat auch gestern der Präsident von Getafe ziemlich klar deutlich gemacht, dass im Moment noch so ein bisschen das Gefühl herrscht, dass jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg sucht. Okay. Die Geschichte mit den Fernsehgeldern ist auch angepasst worden in den letzten Jahren. Es ist nicht mehr ganz so krass ungleich verteilt. Natürlich immer noch so, dass Real Barça den größten Kuchen abbekommen, dann Atletico, weiß ich nicht, Valencia, Sevilla und so weiter, und dann geht es nach unten. Aber auch da ist es besser geworden in Spanien, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch da waren wir auf einem guten Weg eigentlich. Und ich hoffe, das geht auch in der Hinsicht so weiter.
Und das ist jetzt natürlich nochmal ein ganz großer anderer Bereich, aber ich finde den eben auch wichtig. Jenseits des Profifußballs, kann man da schon etwas sagen? Gibt es Hoffnung für den Amateur- und Breitensport jetzt im Bereich Fußball?
Das ist ein bisschen hart. Also ich habe auch schon ein bisschen was gehört aus dritten, Viertliga Vereinen, die bei denen sieht es sowieso auch immer ein bisschen schwierig aus. Und es gibt jetzt so einen Vorstoß von der Liga, dass zumindest die Drittliga und die vierte Liga zumindest die Aufstiegsspiele machen sollen. Und zwar an einem neutralen Ort. Da gibt es in Murcia so ein großes Fußballcamp, wo auch ganz viele Bundesligisten hinfahren im Winter. Mhm. Dort sollen zum Beispiel jetzt die Aufstiegsspiele stattfinden von der dritten in die zweite Liga.
Und aber sind die Ligen denn schon so weit gespielt? Oder sagt man jetzt einfach, hey, wir nehmen den Stand vom Spieltag XY?
Genau, Stand, okay. Spieltag XY Mitte März, zack, die in den ersten vier Positionen waren, dürfen in die Playoffs, die unten waren im Keller, bleiben drin, es wird keine Absteiger geben, aber zumindest die auf den Playoff-Rängen waren, die sollen noch ausgespielt werden. Das Problem ist natürlich, und das sagen jetzt auch ganz viele Vereine, wie kann sich jetzt ein Viertligist reisen dann leisten, jetzt irgendwie mit dem ganzen Team und so weiter nach Murcia zu reisen, dort dann zwei Wochen oder drei Wochen zu bleiben, Hotels und so weiter, und dort diese Spiele zu absolvieren. Da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Und so richtig gerecht kann man es eigentlich fast nicht machen, wenn man einfach diesen Cut mit dem März zählt. Es wird immer Vereine geben, die sich da benachteiligt fühlen, und andere, die da mehr Vorteile draus ziehen, das ist ja ganz klar. Aber irgendwo musst du es halt versuchen zu machen und umzusetzen. Und Bin mal gespannt auf jeden Fall, wie das jetzt noch wird mit den Dritt- und Viertligisten. Und im Endeffekt ist es aber schon so, dass man sich eigentlich freut so ein bisschen wieder. Ja, dass es bald wieder losgeht. Man hat auch so das Gefühl, das gibt uns wieder so ein Stück weit der Normalität zurück, dass man einfach, ja, man sieht es auch bei den Spielern selbst, die jetzt interviewt wurden, sind so aus der ersten und zweiten Liga, die freuen sich eigentlich. Natürlich gibt es auch den einen oder anderen, der Angst hat und der seine Bedenken hat, aber der Großteil hat man schon das Gefühl, die sind einfach unwahrscheinlich glücklich, wieder raus zu können, aufs Grün zu können, ein bisschen laufen zu können, grätschen, schießen und so weiter. Und alles Weitere wird sich noch zeigen müssen. Es wird auch eine große Improvisationsgeschichte noch werden, denn wie gesagt, vorhin, also so einer Situation war keiner von uns und keiner von denen. Und da müssen wir alle erstmal gucken, wie wir es dann umsetzen. Aber im Endeffekt wird schon irgendwie klappen.
Ja gut,
Bin ja immer zuversichtlich.
So hört es sich ja an, und dass der Fußball eine besondere Rolle in Spanien spielt, hast du ja auch schon selber jetzt mehrfach erwähnt. Ist jetzt natürlich ein bisschen Glaskugel, weil es kann morgen was passieren, was alles wieder über den Haufen wirft, aber Stand heute, was glaubst du denn, ist jetzt der wahrscheinliche Fortgang in den nächsten Wochen? Und du hast es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, wie die Liga dann die Saison zu Ende bringt, weil es wird ja zum Beispiel nicht bis Ende Juni fertig sein, sondern du hast ja vorhin von Juli gesprochen. Das ist ja schon mal ein deutlicher Unterschied zur Bundesliga.
Ja, genau. Also der Plan ist tatsächlich, diesen 20. Juni anzufangen, wenn es jetzt richtig gut läuft. Also wenn die Genesungszahlen oder die infizierten Zahlen wirklich dramatischer abfallen oder also dramatischer eben nicht, sondern positiver abfallen, dann könnte eventuell eine Woche vorher begonnen werden. Es gibt auch einen Plan, wenn es nicht so gut aussieht, dass man es noch eine Woche später macht, aber man möchte es dann eigentlich in 5 Wochen durchziehen. Es gibt dann eigentlich nur englische Wochen. Es wird Samstag, Sonntag gespielt und Mittwoch, Donnerstag, so viel ich bisher erfahren habe. Und im Endeffekt ist es schon so, dass man ja auch hier in Spanien Ende Juni komplett fertig sein möchte, in Anführungszeichen mit der Deeskalation und dann eben auch im normalen Leben alles Mögliche wieder machen kann und alle Geschäfte wieder aufhaben und alle Leute wieder normal irgendwo hingehen können. Natürlich mit anderen Bedingungen, aber das normale Leben soll Ende Juni wieder in Spanien Einzug erhalten und gleichzeitig würde eben dann die Fußballliga wieder beginnen. Also von daher
Also es geht so
halte
ein
ich
bisschen mehr
das.
im Gleichschritt in Spanien.
Ja, ich hab das Gefühl, dass es realistisch ist. Wenn man jetzt gesagt hätte, wie bei der Bundesliga, wir fangen jetzt nächste Woche an zu spielen, dann hätte ich gesagt, das ist in Spanien Quatsch, das geht nicht. Ja, das ist einfach viel zu früh. Da fehlen uns nicht nur die Zahlen, sondern da fehlt uns auch einfach die komplette Organisation. Aber der 20. Juni, heute am 8. Mai, ich denke, das ist ein Zeitpunkt, vor allen Dingen, wenn man auch die Zahlen von Spanien sieht, in den letzten 2, 3 Wochen, wie wir vorher schon gesprochen haben, der meiner Meinung nach absolut realistisch ist. Wenn halt, wie du schon gesagt hast, die Glaskugel, die kennen wir nicht, wenn nicht irgendwas Krasses jetzt die nächsten Tage oder Wochen passiert.
Und was glaubst du, würde passieren, wenn man die Liga nicht, die Saison nicht beenden kann?
Ich glaube schon, dass in Spanien tatsächlich der Staat einspringen würde, wenn es irgendwelchen Vereinen an die Wäsche gehen würde. Also im Endeffekt, glaube ich, ist man schon sehr darauf erpocht, dass man hier alles mehr oder weniger beibehält, dass die Vereine einigermaßen über die Runden kommen. Und ja, ich gehe davon aus, dass selbst wenn jetzt die Liga nicht zu Ende gespielt wird und es gibt ja ganz viele Probleme, was weiß ich, die ganzen Spieleverträge, die am 30. Juni auslaufen und so weiter, da gibt es auch noch keine Regelung. Aber ich glaube schon, dass selbst wenn alle Stricke reißen, die Liga zusammen mit den Vereinen und mit den staatlichen Institutionen eine Lösung finden würden, um zumindest dann halt ab September wieder die neue Saison starten zu können.
Würden aufgefangen werden. Und
Ich denke.
glaubst du, dass sich der Fußball als Industrie verändern wird in Spanien? Gibt es da Diskussionen, dass man vielleicht dieses bisher eben nicht so ganz wirtschaftlich nachhaltige System zumindest auf ein bisschen nach andere Füße stellt?
Ich hoffe zumindest darauf, dass die Vereine selbst wieder ein Stück weit mehr lernen. Mit der ganzen Situation umzugehen und wie man einfach ja generell vielleicht wirtschaften sollte, ohne sich zu großem Risiko auszusetzen. Das ist aber ein Prozess, der jetzt, glaube ich, nicht nur spanienweit stattfindet, sondern allgemein. Und ja, ich bin bin da eigentlich doch ganz guter Dinge, dass das dann auch so passieren wird. Es gibt ja, wie gesagt, viele schöne Geschichten und zum Beispiel ist auch diese Fanaktion, was ich gesehen habe von Borussia Mönchengladbach, die wurde hier in Spanien sehr groß diskutiert, ne, dass die Fans sich da jetzt quasi so Pappfiguren kaufen können, um da ihren Verein zu unterstützen und so weiter. Und das gibt es hier in Spanien auch ganz viel, dass viele Fans bereit sind, da ihre Vereine zu unterstützen. Und ja, dementsprechend denke ich schon, dass das alles irgendwie funktionieren wird.
Aber wird da denn dann auch die Argumentationslinie mit einbezogen, dass man ja sagen kann, in was für einem Zustand ist eigentlich das System Fußball, wenn Vereine, die Milliardenbeträge bekommen, also über die Liga gesehen, sich dann für 19 Euro eine Pappfigur ins Stadion stellen lassen, was, ohne jetzt die Aktion an sich damit kritisieren zu wollen, aber da kann man ja auch sagen, was ist denn das für ein komisches Wirtschaftssystem, wenn da jetzt dann die vielen Fans wieder Geld zusammenscheffeln müssen für die eigentlich ja relativ gut verdienenden Vereine?
Ich hoffe zumindest, dass die Fans auch in Zukunft vielleicht noch mehr mit einbezogen werden, was die ganze Vereinspolitik anbelangt. Auf der einen Seite ist Fußball ja im Endeffekt ein Produkt der aktuellen Marktwirtschaft. Es ist immer eine Geschichte von Angebot und Nachfrage. Und dieser ganze Preiswahnsinn ist ja nur entstanden, weil so viele Fans auf der ganzen Welt diesem runden Ball zusehen möchten, wie dann 22 begnadete Leute da drumherum laufen und versuchen, Tore zu schießen. Das kommt ja nicht irgendwie, das hat sich ja keiner ausgedacht. Und ja, zumindest gab es jetzt mal diesen Schuss vor dem Bug, den gab es ja auch schon vor ein paar Jahren, glaube ich, mit der Wirtschaftskrise, so mit den Lehman Brothers so ein bisschen. Und im Endeffekt ist der Fußball ja heutzutage ein riesengroßer Wirtschaftszweig. Und der muss sich genauso anpassen wie alle anderen Wirtschaftszweige. Das ist ganz klar, wie die Automobilindustrie, wie im Endeffekt ja, sämtliche Wirtschaftszweige betrifft es den Fußball auch. Und alle diese wahnwitzigen Summen sind im Endeffekt nur durch uns Fans entstanden, die einfach wie verrückt konsumiert haben und denen es egal war, halt dann nochmal, weiß ich nicht, einen Zehner mehr zu zahlen, um dann alle Spiele live zu haben oder wie auch immer. Also im Endeffekt sehe ich das jetzt nicht separat für den Fußball, sondern es ist schon so eine Weltaufgabe, oder eine Weltproblematik. Und das ist eben unser aktuelles wirtschaftliches System. Und da muss man halt allgemein wahrscheinlich ein bisschen umdenken in Zukunft.
Ja, mal sehen, ob wir dazu dann noch den Nerv, die Zeit und die Muße haben, wenn erstmal wieder alles halbwegs normal ist, ob dann nicht doch dann jeder erstmal wieder auf sein eigenes Hemd guckt, das einem einfach näher ist als die gesellschaftliche Hose. Das war jetzt ein bisschen schief, aber jenseits von irgendwelchen mir entgleitenden Metaphern, gibt es denn neben den Sachen, die du jetzt gerade schon beschrieben hast, noch Unterschiede, die du siehst in der Diskussion rund um den Fußball, die Wiederaufnahme der Saison in Spanien, die du siehst im Vergleich zur deutschen Diskussion?
Also mir ist natürlich nur vor allen Dingen aufgefallen, wie kontrovers das in Deutschland diskutiert wird und wurde. Und wie man in Spanien guckt, man schon so immer ein bisschen mit so einem, wie soll ich sagen, mit so einem neidischen Auge, so nach Deutschland, wie die das immer alles machen und
Okay.
Bundesliga und so weiter und so fort. Und ja. Dementsprechend war das jetzt auch, glaube ich, hier für die Spanier nochmal so ein Signal, ey, wenn die Bundesliga jetzt anfängt und so weiter. Natürlich habt ihr ganz andere Zahlen als wir. Dann werden wir das doch auch schaffen. Und ich denke mal, die Spanier wollen sich viel von der Bundesliga abgucken. Und vor allen Dingen auch diese ganzen vollen Stadien, ne, Eintrittsgelder und so weiter und so fort. Und es gab aber hier nie so diese Diskussion. Oder bisher zumindest nicht. Wir fangen jetzt ja gerade erst an mit den Tests und mit den Trainingseinheiten. Da gab es bisher überhaupt nie die Diskussion, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass man eigentlich immer so ein bisschen gleich gefahren ist mit den Vorgaben der Regierung, der Fußball, die normale Bevölkerung und so weiter, und
Ja.
dass dieser Ligastart jetzt auch für Ende Juni angesetzt ist das jetzt nicht. Hat man nicht das Gefühl, dass es jetzt der Fußball eine große Sonderstellung einnimmt, sondern dass der genauso wie der Rest Spaniens jetzt quasi aus dieser Krise raus deeskaliert wird. Und dementsprechend hat man hier noch nicht oder wenige kritische Stimmen darüber gehört, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, spannend. Den Eindruck habe ich, dass das, was der deutsche Fußball so ein bisschen vor sich herträgt, zu sagen, ja, wir sind jetzt auch ein Symbol dafür, dass es wieder weitergeht und alles wieder jetzt back to normal sich langsam entwickelt, dass das in Spanien viel eher der Fall ist, weil eben beides viel enger aneinander gekoppelt war, das Verhalten der Gesellschaft und jetzt eben die langsame Lockerung hinsichtlich des Fußballs und es deswegen dann eben auch nicht diese Diskussion, also es ist sich daher erklärt, dass es dann diese Diskussion nicht geführt wird, ob da Profifußballer bevorzugt behandelt werden, weil es eben de facto eher ein Gleichmarsch ist und nicht so wie hier in Deutschland, dass das beides so ein bisschen auseinanderläuft, zumindest in vielen Einzelfällen.
Das ist wahrscheinlich der große Unterschied, ja.
Fabian, ich danke dir sehr. Jetzt genieß deine Stunde draußen. Wir wollen dich.
Ich renne.
ja, rennen ist gut. Stehen bleiben ist schlecht, habe ich jetzt gelernt. Stimmt. Wahrscheinlich sind alle Spanier wahnsinnig fit jetzt dann nach Corona, weil alle fangen jetzt an, Sport zu machen, weil man für Sport dann raus darf. Und man darf aber nicht stehen bleiben. Das ist eigentlich ja auch ein guter Motivator.
Ja, aber das funktioniert noch nicht so ganz gut. Aber gut, ich muss im Endeffekt nur noch sagen, vielleicht die Spanier machen das wirklich prima und ich bin sehr, sehr überrascht, weil die Spanier eigentlich sehr ein lebensfrohes Volk sowieso sind, aber auch ein Volk, das sehr gerne zusammen ist, mit Familie, mit Freunden, immer ganz viele Leute um sich herum hat. Und man hat es hier wirklich 6-7 Wochen richtig tough durchgezogen und hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Jetzt, wo die ersten Lockerungen kommen, kommen natürlich auch wieder die ersten Geschichten, die nicht so gut sind. Da bleibt man, wie gesagt, hat halt wieder stehen in Gruppe und quatscht ein bisschen und so weiter und so fort.
Menschen sind Menschen.
Eben. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir jetzt diese letzten oder hoffentlich letzten Wochen dieser harten Pandemie noch ganz gut rüberkriegen. Und dann freue ich mich auch wieder auf König Fußball, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist nämlich auch genau der Dreh, der mir manchmal in der deutschen Berichterstattung über Italien, über Spanien gefehlt hat. Natürlich sind auch Dinge in Spanien anders als in Deutschland und vielleicht auch manche Dinge nicht so toll. Aber dass man nicht auch einfach mal anerkennen kann, wie großartig sich im Gesamten da die Menschen an Lockdown gehalten haben, mit dieser unglaublichen Belastung umgegangen ist, die viel, viel höher ist hier in Deutschland, aber von Deutschland aus guckt man gerne mal auf andere Länder herab und da ist Spanien ein klassischer Kandidat für. Und so wie du es aber jetzt gerade gesagt hast, so finde ich, müsste man es viel öfter sehen, dass man sagen muss, unglaublich, dass das so hingehauen hat, dass man das geschafft hat bis hierhin. Und das ist ja auch ein schöner Dreh, so mal drauf zu gucken.
Fabian. Absolut.
Ich danke dir sehr herzlich. @Rosengartler heißt du auf Twitter, wenn man dir da folgen möchte, was ich sehr empfehlen will an dieser Stelle. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast und bleib bitte weiter gesund. Und dann hoffen wir, dass das jetzt auch alles so halbwegs positiv abläuft, wie du es beschrieben hast. Danke dir.
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal in einem dieser netten Fußballstadien mal. Alles klar.
Oh, das gut. Wird doch ein paar Jährchen dauern. Ja. Mach's gut, Fabian. Genieß die Sonne.
Ciao, mach's gut.
Ciao.
Danke euch. Ciao.
Ja, das ist doch ein positiver Schluss so ein bisschen für die Lage in Spanien gewesen. Christian, da Spanien und Italien ja so ein bisschen parallel laufen, erste Frage an dich. Welche Gemeinsamkeiten hast du denn jetzt erkannt in dem, was Fabian beschrieben hat?
Ja, definitiv einige. Also man merkt, dass eben, wie du es ja auch schon vorhin angesprochen hast, das Land wurde im Prinzip, Italien wurde vielleicht noch ein Ticken früher getroffen, aber auch hier, ja, ist einfach in der Bevölkerung, das hat man definitiv gemerkt, dass alle ziemlich schnell verstanden haben, du hast sie auch schon angesprochen, die tragischen Bilder der Militärkonvois aus Bergamo, da war relativ schnell klar, was hier Sache ist und deswegen haben auch ja, alle italienischen Bürger sich wirklich, mit Ausnahme von logisch Einzelfällen, die es immer geben wird, aber sich sehr gut an diese sehr, sehr, sehr strikten Maßnahmen gehalten. Und das Problem ist eben auch hier, gerade weil wir jetzt in dieser aktuellen Phase 2 sind. Es gibt gerade heute zum Beispiel, es gab gestern Bilder aus Mailand, wo wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen im Zentrum, ja, leider nicht die Abstandsregeln befolgend, ja, dann halt auch einfach schon mal in den Bars und so sozusagen unterwegs waren. Und da gab es gerade heute jetzt vom Bürgermeister von Mailand, der ein sehr erbostes Video, wo er gemeint hat, hey, ganz ehrlich, so war das nicht gedacht. Wenn das nicht sofort besser wird, dann sperre ich wieder zu. Also es ist halt auch in Italien die Gefahr zu spüren, dass gerade weil die Leute so lange, so restriktiv sozusagen zu Hause bleiben mussten, dass jetzt diese ersten Öffnungen sozusagen, ja, womöglich dann halt auch noch so eine zweite Welle oder wie man das nennen möchte, mit sich bringt. Und deswegen ist die Phase momentan in Italien eine sehr heikle, eine sehr, ja, eine, die jetzt wirklich dann auch, wo viele eben sagen, viele Wissenschaftler, wir müssen einfach schauen, was jetzt in 2 und in 3 Wochen eben los ist, weil jetzt eben das so langsam wieder hochgefahren wird. Und genau das wird auch auf den Fußball übertragen. Also da sind die Staatsminister, der Sportminister, die sind da auch alle sehr strikt, sehr rigide und sagen, eben, es wird auch ganz sicher nicht vor dem 18. Mai ein Mannschaftstraining geben. Wir schauen uns das jetzt bis zum 18. Mai ganz genau an. Und dann werden wir schauen, wie es weitergehen könnte. Und deswegen gibt es diese Pläne so konkret wie in Spanien eigentlich, gibt es in Italien eigentlich noch gar nicht. Also man hört schon auch immer wieder im Hintergrund auch das Datum von Fabian genannt, auch in Italien geistert hin und wieder der 14. Juni oder 20. Juni als möglicher Startbeginn. Aber das ist sehr, 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 sehr klein. Es wird sehr lauwarm gekocht, sozusagen, das Ganze, weil einfach momentan wirklich noch nicht staatlich und von oben herab ein Signal gegeben worden ist, dass es definitiv weitergehen kann. Es gab heute auch Meldungen, dass anscheinend der Verband und die Liga da schon auf einem guten Weg sind, aber es herrscht schon sehr, sehr, sehr große Vorsicht.
Ist es nicht irre, Hendrik? Wir haben hier ein Virus, der macht ja keinen Unterschied zwischen Spaniern, Italienern, Deutschen, Briten oder wem auch immer. Und die kulturellen Unterschiede zwischen den Ländern sind jetzt auch nicht so gewaltig, dass man sagen würde, naja gut, eine dieser Gesellschaften ist zum Beispiel das Masketragen schon gewöhnt und deswegen wirkt es sich da komplett aus. Und trotzdem ist der Umgang mit allein diesen Lockdown-Maßnahmen so unterschiedlich in diesen drei Ländern und eben in Großbritannien eben mit einer aktuell ja sehr akuten und negativen Auswirkungen.
Ja, absolut. Hat natürlich auch mit der jeweiligen politischen Führung im Land zu tun. Wir haben es ja am Anfang schon besprochen. Die war hier gerade in den ersten Wochen der Pandemie de facto nicht vorhanden. Also die Leute wurden so ein bisschen allein gelassen. Hier waren ja auch die Kneipen noch sehr, sehr lange auf. Von daher, klar, ist das natürlich der entscheidende Unterschied, wie Länder damit umgehen.
Es ist schon, ja, vor allem, wenn ich mir überlege, dass Fabian und Christian erzählen so von so ganz vorsichtigen Lockerungsmaßnahmen und wir müssen jetzt erstmal gucken. Und du hast ja vorhin schon gesagt, naja, man lockert jetzt schon, obwohl ja eigentlich gerade die Zahlen sich noch gar nicht dementsprechend entwickeln. Das.
Genau, beziehungsweise es wird halt über Lockerungen diskutiert und es werden auch erste Lockerungen erwartet, wobei ich jetzt auch nicht, das sollte auch gar nicht zu pauschal klingen am Anfang, als ich gesagt habe, so die Briten sind dann, gehen damit ein bisschen gelassener um. Also ich habe auch in meinem Umfeld und auch insgesamt sehr viele Leute, die das schon sehr ernst nehmen und in den letzten Monaten, Wochen und Monaten sich schon sehr streng auch an die Vorgaben gehalten haben und auch möglicherweise strenger damit umgegangen sind, als die Vorgaben eigentlich waren. Von daher, wie gesagt, das sollte jetzt auch gar nicht zu pauschal klingen. Aber klar, das ist eine total sensible Sache, weil ja niemand so richtig weiß, was eigentlich in 2, 3 Wochen ist. Gibt es möglicherweise eine zweite Welle? Und das ist dann natürlich gerade hier in UK, wo man gerade dabei ist, die erste zu überwinden, dann vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger einzuschätzen als in Ländern wie zum Beispiel Deutschland, wo man einfach schon ein bisschen weiter ist. Und es hat auch hier wahnsinnig lange gedauert, bis, das hatte ich ja auch schon angesprochen, bis man die Ernsthaftigkeit dieser Pandemie erkannt hat. Also es gab ja noch dieses Champions League-Spiel Liverpool Atletico, ja auch noch vor vollem Haus, wo dann Liverpool ausgeschieden ist und was dann so in den letzten Wochen verstärkt auch Thema in Diskussionen war, ob das noch hätte stattfinden dürfen und inwiefern das ein Problem war, dass da 2.000 bis 3.000 Fans aus Madrid auch da waren, während ja Spanien schon im Lockdown teilweise war.
Ja.
Und ob man möglicherweise, es wird ja dieses Bergamo-Valencia-Spiel, ist es ja, glaube ich, wird ja immer so ein bisschen so als Ground Zero in Italien angesehen, was Fußball und Corona angeht. Und die Diskussion hatte man jetzt zuletzt auch, ob dieses Liverpool-Atletico-Spiel überhaupt noch hätte stattfinden dürfen. Und ich hatte damals schon irgendwie ein ziemlich blödes Gefühl und jetzt im Nachhinein natürlich auch total bestätigt, dass dieses Spiel nicht mehr hätte stattfinden dürfen. Und die Premier League hatte ja auch noch vor, weiterzuspielen an diesem Wochenende danach, bis dann Fakten geschaffen wurden durch die Erkrankung von Mikel Arteta, dem Arsenal-Trainer. Und und Calamazs-Odoi
Ja,
von
genau.
Chelsea, dass man dann zu diesem Abbruch gezwungen wurde, noch bevor die Regierung eigentlich den Lockdown beschlossen hat. Also da war dann die Premier League sogar vor der Regierung mit den Maßnahmen, die getroffen wurden.
Wie ist denn da die Zuständigkeit in Großbritannien? Hier in Deutschland waren es ja die einzelnen Gesundheitsämter, die da solche Großveranstaltungen absagen mussten, mit durchaus dem einen oder anderen Widerhaken, also Regresspflicht und so weiter, hat diese Entscheidung nicht so leicht gemacht. Wenn wir jetzt über dieses Spiel sprechen, Liverpool gegen Atletico, ohne dass man, glaube ich, auch so genau sagen kann, genauso wie bei Valencia Bergamo übrigens auch, also konkrete Untersuchungen, die jetzt beweisen würden, dass das hat jetzt tatsächlich extrem zu einer Verbreitung beigetragen. Die gibt es meines Wissens nach zumindest aktuell noch nicht. Aber wo wäre denn da dann die Verantwortung zu suchen?
Genau, ist ein wichtiger Hinweis, was du sagst, dass das natürlich nicht bestätigt ist, dass das erstmal nur Vermutungen sind, die irgendwie auch naheliegen, aber da ist noch nichts bestätigt. Die Zuständigkeit wäre natürlich in dem Fall, die UEFA hätte das Spiel absagen müssen. Also die UEFA ist ja im Endeffekt erstmal zuständig, für die Champions League zu veranstalten. Und dann hätten natürlich auch die, also ich glaube schon, dass auch die Stadt Liverpool theoretisch imstande gewesen wäre, das abzusagen. So, und aber im Endeffekt liegt dann hier, berufen sich hier nicht immer alle auf die Regierung. Also so diesen Föderalismus, wie es in Deutschland zum Beispiel gibt, den gibt es ja hier nicht, sondern hier wird das zentralistisch gesteuert von London aus und auf das, was die Regierung sagt, berufen sich alle. Und deswegen gab es ja auch diese Bedenken bei diesem Spiel noch gar nicht, bei diesem Liverpool-Atletico-Spiel, weil die Regierung halt auch gesagt hat, ja, wir schätzen diese Pandemie oder wir schätzen das als nicht so problematisch ein. Es kann erstmal Business as usual weitergehen. So von daher finde ich es auch, ich finde es ein bisschen schräg, dass jetzt so im Nachhinein, so gerade aus Liverpool zu hören ist, dass das hätte ja nicht stattfinden dürfen und vor allem das Problem war, dass die Spanier da waren und so. Ich finde, es gab, als dieses Spiel stattgefunden, gab es halt keinerlei kritische Stimmen, so auch in Liverpool nicht. Und dass man dann jetzt irgendwie sagt, so, dass man jetzt halt irgendwie die Verantwortung so weitergibt und sagt, ja, die Regierung hätte ja oder die UEFA hätte ja aber, ich meine, das ist von den Zuständigkeiten schon richtig, aber man muss da auch bedenken, dass es auch in Liverpool keine Opposition zu diesem Spiel gab und da auch noch niemand erkennen wollte, dass dieses Spiel vielleicht nicht hätte stattfinden dürfen. Also im Nachhinein ist es dann immer einfach, die Verantwortung dazu delegieren. Aber im Grunde hört halt hier alles auf die Vorgaben der Regierung. Und das ist, wenn es auch jetzt darum geht, ob die Premier League weiterspielen kann und wie das aussehen soll, da wartet halt alles erstmal drauf, was die Regierung jetzt am Sonntag sagt. Also es ist auch hier so, dass die Shareholders, so heißt es ja, also im Grunde die Vereine, die Vorsitzenden der Vereine, die treffen sich einmal die Woche zur Telefonkonferenz.
Es tut mir ein
Die ist
bisschen weh, dass
normalerweise
du das mit Vereine übersetzt. Aber du meinst es ja nicht. Du meinst es nicht ideell, sondern.
die Vertreter der Vereine, genau, die Vorsitzenden der Vereine treffen sich einmal die Woche zur Telefonkonferenz, um halt zu besprechen, wie es weitergeht. Und das findet normalerweise, also diese Besprechungen finden normalerweise am Freitag statt. Und jetzt ist aber halt auch, weil erwartet wird, dass die Regierung am Sonntag irgendwas verkündet, wurde jetzt die Besprechung von diesem Freitag verschoben auf Montag, weil man erstmal wissen möchte, was die Regierung sagt.
Und welche Rolle glaubst du, spielt da der Fußball im Zusammenspiel mit der Regierung? Es wird ja zum Beispiel auch schon ja viel konkreter über Wiederaufnahme der Saison und so weiter diskutiert, als eben zum Beispiel in Italien, wie es uns ja Christian beschrieben hat. Hat der Fußball da eine besondere Bedeutung für die politischen Entscheidungsträger?
Ja, der Fußball hat schon eine besondere Bedeutung insofern, dass das ist eine Begrifflichkeit, die jetzt die letzten Tage öfter zu hören war. Er die soll die Laune der Nation heben. So hat's Dominic Raab formuliert: Lift the spirit of the nation. Also
Nichts
dass Fußball
leichter
so ein
als das.
bisschen nichts leichter als das, genau. Also dass Fußball so ein bisschen, ja, die Leute unterhalten soll in der Zeit des Lockdowns und auch so ein bisschen dazu beitragen soll, dass die Leute diszipliniert bleiben, dass die Leute zu Hause bleiben und aber trotzdem nicht verzagen in dieser schwierigen Zeit, ist natürlich auch sehr, sehr populistische Forderung, wenn man zurückdenkt, dass die Politik vor ein paar Wochen den Fußball ja noch extrem und gerade die Spieler auch extrem als Sündenböcke hingestellt hat in dieser Diskussion um Gehaltsverzicht oder Aufschub von Gehältern, dass die Fußballer da sehr, sehr öffentlich an die Wand genagelt wurden. Und jetzt sollen sie halt plötzlich diejenigen sein, die ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, um die Nation zu unterhalten. Das ist ein bisschen schwierig, aber die Regierung möchte schon, dass der Fußball zurückkommt, sagt das auch offen, sagt aber auch, dass das natürlich an bestimmte Bedingungen geknüpft werden muss. Und eine Bedingung davon sind eben, also natürlich Geisterspiele, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Und aber natürlich auch in neutralen Stadien soll gespielt werden, was ein Unterschied ist zur Diskussion, wie sie in Deutschland und auch in anderen Ländern läuft, was ein bisschen damit zu tun hat, dass die Stadien hier in England zum Teil ja noch, sagen wir, dieses Bild von den typisch englischen Stadien ja oft so in sehr dicht besiedelten Gegenden wo liegen oder direkt in Wohngebieten. Also Liverpool Anfield zum Beispiel ist direkt in einem Wohngebiet. Goodison Park von Everton auch, Stamford Bridge von Chelsea, das sind alles Stadien. Da ist es sehr, sehr eng drumherum und da wird es dann schwierig oder das ist zumindest die Auffassung von der Regierung und den Behörden, eben dafür zuständig sind, ist es sehr, sehr schwierig, Spiele unter Quarantänebedingungen fortzusetzen. Deswegen ist die
Wegen
Bedingung.
der am Spielbetrieb Beteiligten oder wegen der Bewohner, die so nah am Stadion leben?
Ich glaube, ehrlich gesagt, da kommt alles zusammen.
Okay.
Also, weil es gerade in älteren Stadien, so erkläre ich es mir, auch in den Katakomben ein bisschen enger sein kann. Da wird es dann schwer, sich irgendwie zu
Okay.
distanzieren. Und aber man fürchtet natürlich auch, dass sich Leute vor den Stadien versammeln, wenn das halt ohnehin so nah an Menschen, wenn halt eh so nah an Menschen gespielt wird, dass dann die Leute auch aus den Häusern kommen und zu den Stadien gehen. Da gab es auch Liverpool wieder stellvertretend gewesen für die Debatte, weil auch der Liverpooler Bürgermeister gesagt hat, ja, eigentlich kann man das mit dem Neustart der Saison komplett vergessen, weil wenn Liverpool Meister wird zum ersten Mal seit 30 Jahren, dann sind die Leute sowieso draußen und versammeln sich da. Der Bürgermeister von Liverpool, muss man sagen, ist glühender Everton-Fan. Und das kam auch in Liverpool nicht sehr, sehr gut an, was er da gesagt hat, was ja auch so ein bisschen sehr populistische Behauptung ist, dass die Leute dann alle so unvernünftig sind und sich vom Stadion treffen. So ausschließen kann man es natürlich nicht, aber wie es dann formuliert war, war schon ein bisschen unglücklich. Und
Aber gibt es denn da
genau, das ist.
Stellungnahmen von den Fans selbst? Also hier in Deutschland weiß man ja, dass sich die Ultras zum Beispiel deutlich positioniert haben und alle, die immer noch Fragen danach stellen, ob die Ultras sich jetzt nicht am Stadion treffen, das sind uninformierte Journalistinnen und Journalisten, muss man an der Stelle sagen. Gibt es denn da
Ja.
auch entsprechende Stellungnahmen der Fans in England? Kann man da eine Reaktion abschätzen?
Ist insofern schwierig, weil es gibt hier in England, also dieses Feindbild Ultras, was es in Deutschland gibt für viele Medien, gibt es halt hier nicht, weil es in England so gut wie keine Ultras gibt. Es gibt aber natürlich schon Dachverbände von Fans, also in Liverpool zum Beispiel Spirit of Shankly heißen die, das ist so der Supporters Trust und so einen Supporters Trust haben auch andere Vereine. Von Tottenham zum Beispiel war sehr stark dabei involviert, diese Entscheidung mit den Staatshilfen rückgängig zu machen, die ja Tottenham zwischenzeitlich beansprucht hat. Also die Fans sind schon auch präsent in dieser Debatte, natürlich anders als in Deutschland. Und alles, was man von Fans in dieser Richtung hört, ist auch, der Fußball soll mal ganz ruhig machen und zu diesen Versammlungen vor den Stadien soll es nicht kommen. So, das ist natürlich aber schwierig einzuschätzen, weil gerade die Lage in Liverpool natürlich schon speziell ist. Leute dort sind nun mal sehr fußballverrückt und wenn man diese Bilder sich in Erinnerung ruft aus dem letzten Jahr, als sie die Champions League gewonnen haben, wie es da in den Straßen von Liverpool aussah, als der Bus durch Liverpool gefahren ist. Ist es natürlich, ohne dass man den Leuten da jetzt was unterstellen möchte, aber ist es schwer vorstellbar, dass ein Liverpool Meister wird, dann niemand auf die Straße geht. Aber grundsätzlich ist das, was die Fans dazu sagen, schon auch, wir sind uns der Verantwortung bewusst, wir sind uns der Gefahr bewusst und wie gesagt, dass es diesen Aufschrei gab, als sich Liverpools Bürgermeister entsprechend geäußert hat, zeigt ja schon, dass es da natürlich auch eine Sensibilität für dieses Thema gibt.
Ja, aber es ist halt schon skurril, dass das jetzt halt eine der wesentlichen Unbekannten zu sein scheint, die für die Fortführung der Premier League entscheidend ist, dass du eben diesen Ausnahmezustand haben wirst, dass Liverpool Meister wird. Da kann sich ja die Serie A glücklich schätzen, dass Juve aktuell auf 1 ist, wobei da ist es ja auch enger als sonst. Also kann man ja auch gar nicht so pauschalisieren. Aber das ist ja eigentlich grotesk, dass so eine sportliche Besonderheit dann so einen wesentlichen Einfluss hat und ja auch legitimerweise, weil du sagst es ja auch, man kann es sich schwer vorstellen, man kann es ja auch nachempfinden, wir alle sind ja auch Fußballfans, stell dir vor, dein Verein wird zum ersten Mal seit 30 Jahren Meister, mindestens den Nachbarn möchtest du da umarmen. Also,
ach. Ja, ja, absolut, also das ist so und von daher, ich möchte auch gar nicht zu sehr urteilen, zeigt halt einfach nur, dass das eine Variable ist, die immer sehr schwer einzuschätzen ist und die man aber natürlich einberechnen muss. Und deswegen ist halt eine der Bedingungen, an die ein mögliches Go für die Rückkehr der Premier League geknüpft wird, sind halt eben diese neutralen Spielstätten. Also man spricht da von 8 bis 10 Stadien. Wembley ist auch im Gespräch und sogar der St. George's Park, also das Trainingsgelände der englischen Nationalmannschaft. Was aber noch ein größeres Problem bei der Diskussion ist über die Rückkehr zum Spielbetrieb, ist, dass sich in England so einen Bruch zwischen der Liga im oberen Teil oder den Vereinen, die auf den Plätzen 1 bis 14 in der Premier League liegen, abzeichnet und den Bottom 6, also den Vereinen, die die letzten 6 Plätze der Tabelle im Moment belegen und die realistischerweise noch gegen den Abstieg spielen. Also sind 6 Clubs und was hier die Medien berichten, ist, dass sich diese Vereine eben dagegen sperren, gegen dieses Konzept der neutralen Stadien, mit dem Argument, dass ihnen damit der Heimvorteil geraubt wird, der ja im Abstiegskampf extrem entscheidend sein kann, wissen wir alle.
Dessen Wert aber bei Geisterspielen schwer zu berechnen ist.
Genau, dieser Vorteil ist durch die Geisterspiele, würde ich mal sagen, ist weg. Ich meine, man kann halt immer noch damit argumentieren, man kennt das Stadion, man kennt die Umgebung, man kennt irgendwie auch die Ausmaße des Spielfelds. Das kann man schon alles, das lässt sich schon alles verargumentieren, aber im Endeffekt ist dieser Heimvorteil weg und es ist relativ leicht zu durchschauen, dass diese Vereine, um die es da geht, dass die natürlich keiner Lösung zustimmen wollen, unter der sie absteigen oder unter der sie absteigen können. Also da sind die Vereine natürlich getrieben von eigenen Interessen und das ist eine der großen Hürden, wenn es darum geht, da einen möglichen Neustart der Premier League zu beschließen.
Und können die auch, also haben die eine Sperrminorität, diese Bottom Six?
Ja, haben sie nicht. Also die Verhältnisse sind so, dass 14 Stimmen reichen, um, soweit ich weiß, in der Premier League diese Beschlüsse durchzubringen. Es würde halt ein Verein reichen, der sich noch diesen 6 anschließt, um das ganze Ding zu kippen. Was ich aber schon glaube, ist, dass die Premier League hier versucht, ein einheitliches Bild zu schaffen und hier zumindest den Eindruck von einer gemeinsamen Lösung zu vermitteln, weil die Premier League sehr, sehr schlecht aussah, was die Debatte um Gehaltsverzicht anging. Dass, wie gesagt, erst von der Regierung so ein bisschen ins Achtung gestellt wurde und die Regierung dann nach einem pauschalen Gehaltsverzicht rief, wo dann die Spieler gesagt haben, ja, das sehen wir aber alles gar nicht so und es gibt hier eine relativ mächtige Spielergewerkschaft auch, die entsprechend zurückgeschossen hat und die Vereine waren dann so ein bisschen dazwischen und im Endeffekt haben alle auf unterschiedlichen Kanälen kommuniziert und im Endeffekt hatte man einfach einen riesengroßen Image-Schaden und einen riesengroßen Vertrauensverlust, glaube ich, also zum Teil zwischen den Spielern und den Vereinen, dass so bei einigen Spielern sich dann der Eindruck einstellte, dass man von den Vereinen für den öffentlichen Eindruck zu einem Gehaltsverzicht gedrängt werden soll und der Image-Schaden für die Premier League insgesamt auch sehr, sehr groß war, weil die Premier League, das wissen wir alle, ist nun mal die reichste Fußballliga der Welt mit diesen irren TV-Einnahmen und wenn es dann so aussieht, als würde da jeder nur darauf gucken, dass er sein eigenes Geld zusammenhält in dieser Krise, wo alle Menschen sehr, sehr große Opfer bringen müssen und zum Teil ja auch was, also finanziell, Leute verlieren ihre Jobs oder sind in Kurzarbeit und so weiter. Da macht es natürlich einen sehr schlechten Eindruck, wenn die Premier League dann so dasteht, als wäre sie da überhaupt nicht bereit oder die Spieler so dastehen, als wären sie überhaupt nicht bereit, auf Geld zu verzichten. Und in dieser ganzen Debatte sah die Liga sehr, sehr schlecht aus und ich glaube, das ist ein Grund dafür, dass man jetzt schon versucht, da zu einer Lösung zu kommen, hinter der alle stehen.
Einheitlich aufzutreten. Christian, wie war denn das in der Serie A mit der Frage zum einen, wie helfen die teuer bezahlten Spieler ihren Vereinen und gleichzeitig auch der Frage, muss der Staat für Vereine einspringen? Das war ja, hat der Hendrik auch angedeutet, Liverpool, Tottenham wollten ja unter anderem staatliche Hilfe und sind dann zurückgerudert. Wie war es in Italien?
Also in Italien ist, Juve war ja auch, war ja auch der allererste Spielerfall positiv für Daniele Rugani. Also Juve war auch da als erstes betroffen und Juve hat im Prinzip dann auch so ein bisschen seine Vorreiterrolle, gerade was wirtschaftliche Dinge und so angeht, in der Serie A dann auch gemacht. Es gab logisch auch hier in Italien große Streitereien intern zwischen der Spielergewerkschaft, dem Verband, der Liga, gerade was die Gehaltsverzichte angeht.
Und dass sie alle so aktive Spielergewerkschaften haben, das kennen wir hier in Deutschland gar nicht. Das ist ja, ja muss ja ganz fürchterlich lästig sein für die Vereine.
Genau, in Italien ist ja Damiano Tommasi, der ehemalige Nationalspieler auch, und Romading ist da jetzt Präsident und die haben da schon auch ja, Druck gemacht. Und im Prinzip war es dann so, dass keine Lösung gefunden wurde, es sich ewig hingezogen hat und dann hat Juve es einfach vorangegangen und die Juve-Spieler haben ja auf 4 Monatsgehälter verzichtet, Stand jetzt, falls nicht weiter gespielt werden sollte, da gibt es dann auch noch Optionen, was allein bei Juve, da merkt man das Gehaltsmodell mittlerweile, was allein Juve 90 Millionen Euro einspart, Wahnsinn, also ja. Diese 4 Monats Verzicht sozusagen. Mhm. Also Juve ist da vorangegangen. Es wurden dann auch Einzellösungen im Prinzip gefunden und so ähnlich, ja, wie in den anderen Ligen halt auch. Jeder hat halt, und das war auch so eine Sache, also was in Italien am Anfang eben gut funktioniert hat, weil das eben einfach auch staatlich sehr rigide von Rom aus alles zentral vorgegeben wurde. Was mir auch gut gefallen hat, man hat zum Beispiel gerade auch von den großen Präsidenten und Anführungszeichen auch Agnelli oder was, Milan, Inter, Napoli, die haben sich öffentlich sehr zurückgehalten, weil die, glaube ich, schon verstanden haben, welche Stunde in Italien einfach gesellschaftlich geschlagen hatte und wie schlimm diese Corona-Pandemie in Italien getroffen hatte. Aber logisch intern, und da hat man dann ja doch immer wieder auch einiges mitbekommen, medial bei den Verbandssitzungen und Treffen der Clubs, da ist es logisch hoch hergegangen und klar versucht da auch jeder sein eigenes Süppchen zu kochen. Also da haben sich dann gerade 2 Präsidenten hervorgetan, die so ein bisschen stellvertretend die 2 Pole vertreten haben. Auf der einen Seite Claudio Lotito, der Lazio-Präsident, der halt immer vehement auf, ja, wir müssen weiterspielen, es muss weitergehen.
Ja klar, Lazio kann ja auch Meister werden.
Lazio kann Meister werden, genau.
1 Punkt hinter Juve.
Richtig, genau. Und auf der anderen Seite war Cellino, der Präsident von Brescia, Brescia ist eine der am schlimmsten betroffenen Städte Europas oder ist eben mitten in dieser roten Zone in der Lombardei, der phasenweise auch mal gesagt hat, ihr könnt mich alle mal, ich schicke meine Mannschaft nicht mehr, auch selbst wenn ihr beschließen würdet, wir spielen weiter.
Brescia abgelegen auf dem letzten Tabellenplatz, noch für diejenigen.
Genau, sollte man logisch dazu sagen. Genau, Brescia wäre sportlich wahrscheinlich kaum mehr zu retten und dann hat sich das logischerweise auch vermischt. Cellino ist auch einer, der diese mediale Klaviatur auch sehr gut beherrscht und da auch sehr, sehr lautstark, teilweise auch bis mehr als offensiv vorgeht und da logischerweise auch einfach Wind in der Sache gemacht hat. Und deswegen, ab dem Punkt muss man auch sagen, ist dann auch so, also das, was ich aus Spanien gehört habe, da ist in Italien schon noch ein Unterschied da. Also es ist nicht so, wir, glaube ich, müssen jetzt auch nicht drüber diskutieren, dass Italien ein Fußballland ist, wie es wahrscheinlich wenig andere auf dieser Welt gibt. Glaube ich, das ist allen Leuten klar. Aber in den letzten Wochen, und es ist ja krass, wenn man so aufs Datum schaut, es sind ja eigentlich nur 2 Monate vergangen, seit dieser seit all das über uns gekommen ist. Muss ich schon sagen, merkt man auch in der italienischen Öffentlichkeit, da ist jetzt nicht unbedingt überall zu spüren, von wegen, ach, hoffentlich kann unser Calcio endlich wieder anfangen, damit wir endlich wieder ein bisschen Ablenkung bekommen und so, sondern da ist schon sehr viel Bewusstsein da, dass wirklich im Moment Fußball, ganz ehrlich, nicht das Wichtigste ist, was ansteht. Logischerweise gibt es viele, die das befürworten wollen, aber es ist jetzt nicht so, dass da so ein massiver gesellschaftlicher Druck da wäre, von wegen, bitte gebt uns endlich wieder ein bisschen zumindest vorgespielte Normalität zurück oder so. Und deswegen, hat der Fußball eben, wie gesagt, auch durch diese sehr stark hart durchgegriffene Regierungslinie, die eben da, wie gesagt, auch wirklich ja, kaum Möglichkeiten bietet, dass man da einfach so ein bisschen, ach komm, wir sind der große Fußball und so und sich da so vielleicht wieder ein bisschen einschleicht, hat da einfach gar keinen einfachen Stand. Das ist das eine. Das andere ist halt eben, und da sind vielleicht wirklich ein, zwei Zahlen interessant. Der Wirtschaftsfaktor Fußball ist in Italien halt enorm. Also wirtschaftlich gesehen ist der Fußball in Italien der drittgrößte Industriezweig. Das muss man sich mal vorstellen. Also nur die Staatsausgaben und die des Finanzsektors fallen höher aus. Es gibt Schätzungen, dass 300.000 Menschen in Italien durch den Profifußball beschäftigt sind und 1% des Bruttoinlandsprodukts wird durch den Fußball generiert.
Also
Also
quasi die
das ist ein
italienische Autoindustrie ist der Fußball.
Ja, das ist Wahnsinn, genau. Also es ist ein richtiger ein massiv hoher Wirtschaftsfaktor.
Genau, ganz kurz
Und
zum Vergleich für die Hörerinnen und Hörer. In Deutschland sagt man, dass so rund 56.000 Arbeitsplätze am Bundesliga-Fußball hängen mit Subunternehmen und so weiter. Italien 300.000.
Da ist jetzt schon bei dieser Zahl 300.000 ist nicht nur die Serie A mit eingerechnet, sondern komplette Fußball oder Profifußball. Aber trotzdem, genau, nur mal die Idee zu haben. Das ist also, es gibt deswegen auch Berechnungen. Deswegen, das ist halt ein schwieriges, also der Profifußball bewegt sich da in einem schwierigen Balance sozusagen. Auf der einen Seite ist dieses Gesellschaftliche, wie gesagt, was in keinster Weise so ist, von wegen, endlich gibt uns endlich wieder die Fußballer zurück, denn wir wollen 90 Minuten am Wochenende haben. Auf der anderen Seite ist er logisch auch einfach, ja, extrem relevant, was das Wirtschaftliche anbetrachtet und betrifft, sorry, genau. Und auch da gibt es Schätzungen und da gibt heißt es halt eben, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt werden könnte oder würde, dann könnte das halt bis zu 40.000 Jobs kosten und dem Staat, das ist halt auch eine unfassbare Zahl, 1,2 Milliarden Euro Steuereinnahmen fehlen könnten ihm dadurch. Also das sind halt schon sehr, sehr, sehr massive Zahlen. Ja, und sozusagen in dem Korridor bewegt sich die Diskussion. Also da ist einmal die
Und trotzdem
emotionale.
ist sie so leise in Italien. Das ist ja irre.
Ja, es ist, wie gesagt, also Italien war einfach, stand wochenlang unter Schock. Das kann man nicht anders sagen. Also so hart, wie es gerade die Lombardei eben getroffen hat, das hat logisch, das hat einen Mantel über das ganze Land gelegt. Und da sind dann eben auch die Dinge, die eigentlich in Italien normalerweise so wichtig wären und so präsent sind, die sind halt auch einfach kleiner geworden. Kann man nicht anders sagen. Wenn man das auch nur verknüpft miteinander, zum Beispiel, man muss ja nur daran denken, dass vier Serie A-Vereine, und das wäre dann ein Fünftel der Liga, sind in der Lombardei beheimatet. Also du hast Atalanta, du hast Brescia und du hast die zwei Mailänder Vereine. Also man hätte ja
Überhaupt gibt es einen
allein.
deutlichen Schwerpunkt in Norditalien, was ja auch gleichzeitig
Genau.
schwerer betroffen ist als Süditalien. Also wenn du mir jetzt zum Beispiel
Genau.
erzählt hättest, dass Lecce schon gesagt hat, ey, können wir nicht wieder anfangen, hätte ich das noch viel eher nachvollziehen können, weil dort unten im Süden am Stiefel des am Absatz des Stiefels quasi, da hat man es mit ganz anderen Fallzahlen zu tun als eben im Norden.
Genau, definitiv. Auch Parma ist auch eine stark betroffene Gegend. Also das ist viele der Fußballvereine oder halt der Motor Italiens ist halt auch am härtesten getroffen worden und dementsprechend auch hat auch der italienische Fußball da sozusagen, ist auch in der Area sozusagen, in dem Areal sozusagen stark getroffen worden. Und ja, das spielt da halt alles mit rein. Also das sind deswegen, ich sehe es, also deswegen diese konkreten Pläne sind da wirklich in Italien auch noch gar nicht so da. Auch zum Beispiel, wie die Fans dazu stehen, das ist eigentlich noch gar kein großes Thema, weil klarerweise würde es ja auch nur mit Geisterspielen weitergehen, das ist ja völlig klar. Aber auch da, ob da und die Ultrabewegung im Gegensatz zu vielleicht anderen Ländern ist in Italien sehr präsent und sehr groß, aber das wurde öffentlich noch gar nicht groß diskutiert. Es gibt zum Beispiel aus den so stark betroffenen Gegenden, da gibt es definitiv schon Aussagen. Also zum Beispiel die Ultras von Atalanta, die zum Beispiel Riesen Mithilfe geleistet haben, als in Bergamo vor mehreren Wochen so ein Feldlazarett, im Prinzip ein zweites Krankenhaus aus dem Boden gestampft wurde. Da haben die tatkräftig mitgeholfen, dass das mit aufgebaut wurde. Also die haben da eben auch ihre soziale Rolle total gut eingenommen. Und die haben an einem gewissen Punkt gesagt, auch mit einem offenen Brief an den Präsidenten: Lieber Präsident, ihr wisst, wie sehr wir für Atalanta leben, aber im Moment ist nicht die Zeit, um über Tore von Papu Gomez oder Zapata zu jubeln. Die Zeit wird wieder kommen und dann werden wir logischerweise so geschlossen wie immer hinter dem Verein stehen. Aber im Moment sehen wir nicht, dass da der Fußball sozusagen, der rollende Ball quasi momentan machbar ist. Das ist jetzt auch wieder ein paar Wochen zurück, muss man auch dazu sagen. Wie gesagt, es hat sich ja schon, Gott sei Dank, alles ein bisschen sozusagen ist besser geworden. Aber das gibt halt schon zu verstehen, dass viele Diskussionen, glaube ich, die in anderen Ländern eben jetzt schon sozusagen Stufe 2, vielleicht Stufe 3 der Diskussionen, die sind hier, die sind in Italien eigentlich noch gar nicht so akut.
Da ist das ganze Land noch gar nicht in der Verfassung für. Hendrik, wenn der Christian so interessante Zahlen zur wirtschaftlichen Bedeutung der Serie A für die Gesamtwirtschaft Italiens nennt, dann fragt man sich ja automatisch, wenn wir jetzt an der reichsten, die reichste Liga der Welt uns angucken, ist das denn in Großbritannien oder jetzt England dann in diesem Fall mit der Premier League ähnlich?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich jetzt die genauen Zahlen nicht parat, aber in die Premier League ist ja im Vergleich zu den anderen Ligen ja vor allem so reich wegen der TV-Gelder. Man ist ja viel weniger abhängig, zum Beispiel von Zuschauereinnahmen. Und dann in der Premier League die Clubs ja auch in der Regel ohnehin geführt wie Unternehmen mit zum Teil ja auch milliardenschweren Besitzern und Einzelpersonen aus dem Ausland oder zum Teil ja auch mittlerweile Staaten, also siehe Manchester City. Von daher ist, glaube ich, lebt der Fußball, glaube ich, hier noch so ein bisschen abgekoppelter vom Rest des Landes, auch was das Wirtschaftliche angeht. Und ich glaube, deswegen ist der Fußball hat sich hier sehr zurückgehalten, was die Rufe nach der Rückkehr angingen so in den letzten Wochen. Und ich glaube, dass der Fußball war sich schon bewusst, dass er relativ geringen Sympathievorschuss bei der Bevölkerung hat. Einfach weil halt klar ist, es ist so eine Wirtschaft, die in ihrer eigenen Welt lebt und mit ihren eigenen Zahlen operiert.
Und wie dramatisch ist dann die Situation in der Premier League dann für die Vereine?
Ja, das ist schwer abzuschätzen, weil eben, wie gesagt, ganz andere Summen unterwegs sind. Die Zahl, die rumgeht, ist, dass wenn die Saison nicht zu Ende gespielt werden würde, über 760 Millionen Pfund an TV-Geldern zurückgezahlt werden müssten. Also die TV-Gelder, die wurden hier schon ausgezahlt. Das heißt, die Clubs sind erstmal flüssig, die haben das Geld schon. Aber es müsste zurückgezahlt werden, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt werden würde. Deswegen sind ja auch alle Vereine oder deswegen ist ja auch die Liga eigentlich immer schon der Auffassung gewesen, dass die Saison auf jeden Fall irgendwie zu Ende gebracht werden soll. Die Vereine, die größeren Vereine, also so Manchester City, Manchester United und so weiter, die bekommen sicherlich keine Probleme, was natürlich auch an der entsprechenden Besitzerstruktur liegt. Aber bei Vereinen wie zum Beispiel Crystal Palace oder auch Norwich oder auch Burnley, die haben schon gesagt, dass es für sie eng wird, wenn halt dieser Betrieb nicht irgendwann weitergeht. Und auch dass zum Beispiel Norwich einer der Vereine ist, der diese Staatshilfen in Anspruch nimmt und das auch weiter tut. Also der ist eben nicht zurückgerudert wie Liverpool oder Tottenham. Das zeigt ja schon auch, dass da auf jeden Fall ein Engpass da ist. Und dieses ganze Business ist halt schon sehr auf Kante genäht. Also es ist natürlich viel Geld da, aber das Geld wird ja auch ausgegeben. Also Aston Villa, ein Aufsteiger zum Beispiel zu der Saison, hat vor der Saison 100, über 100 Millionen für Transfers ausgegeben, eben weil man in der Premier League sein will. Ich glaube, viel bleibt dann da halt nicht mehr übrig. Eine andere Zahl, die noch rumgeht, ist, dass, oder ein anderes Thema ist, dass viele Vereine einige Ablösesummen zum Teil noch gar nicht gezahlt haben. Also, dass das System ja wohl so ist, dass die Ablösesummen auch gestaffelt zum Teil gezahlt werden. Dass sie auch zum Teil gestaffelt gezahlt werden. Und wenn da erstmal ein Verein in der Lage ist, diese Summen nicht mehr zu bezahlen, dass es so einen Dominoeffekt haben könnte, was dann auch andere Vereine wiederum, dass es bei anderen Vereinen wiederum Engpässe gibt. Also
Der
für
umgedrehte
dieses, man ist da
Neymar.
auf der, ja, genau, man ist da oft erstaunt dafür, dass da so viel Geld in dieser Branche unterwegs ist, wie eng es dann doch zum Teil ist und wie auf Kante genäht da die Verhältnisse dann doch sind.
Das scheint ja auch durchaus international gängig zu sein. Wird denn die Wirtschaftlichkeit dieses Systems denn dann auch in Frage gestellt? Gibt es da Diskussionen darüber, vielleicht sogar Anlass zu glauben, dass sich da etwas ändern würde an der Finanzstruktur der Vereine durch Corona?
Tja, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also weil hier das Verständnis von Fußball ja schon so ist, dass die Vereine eben Unternehmen sind. Also anders als in Deutschland, so DAG 50 plus 1 und der Vereins, dieses Verständnis ist von Vereinen ja grundsätzlich. Und ich glaube nicht, dass diese Corona-Pandemie zu einem grundsätzlichen Umdenken, was die Organisation der Clubs angeht, führen wird. Und es wird da möglicherweise, wenn das alles ausgestanden ist, ein bisschen weniger Geld im Umlauf sein. Also auch sogar Vereine wie Manchester United haben schon gesagt, so große Transfers, wie es vielleicht vorhatten oder wie man es auch gewohnt war, sind halt erstmal nicht drin. Aber die Verhältnisse, glaube ich, bleiben ja gleich. Das Geld, was im Markt sein wird, wird ja trotzdem weiterhin ausgegeben. Und dann wird es Clubs geben, die das mehr tun können und die dann weiter dann oben spielen werden. Und Clubs, die das halt weniger können und dann eben oben nicht mitspielen und dann halt weiter da spielen, wo sie bislang auch spielen. Von daher glaube ich, ein großes Umdenken wird das nicht bringen.
Und könnte das auch vielleicht die Landschaft in der Premier League oder in den ersten beiden Ligen verändern, wenn eben, also wenn wir jetzt einfach die Vereine nur wie Unternehmen sehen, dann wird es welche geben, die damit jetzt große Probleme haben, vor allem die aus den unteren Tabellenregionen. Und gleichzeitig gibt es ja immer noch Menschen, Akteure mit sehr, sehr viel Geld, die in den Fußball hineindrängen. Aktuelles Beispiel ist ja Saudi-Arabien und Newcastle United. Könnte das auch sein, dass jetzt die wirtschaftliche Schwächung des Gesamtsystems dazu führt, dass es auch ein bisschen eine Neuordnung gibt, weil jeder, der jetzt finanzielle Mittel hat, vielleicht einen leichteren Zugang zu Vereinen findet und die dann eben sportlich weiter nach oben führen kann?
Eine grundsätzliche Neuordnung glaube ich nicht, weil die meisten Vereine sind ja in fester Hand. Da gibt es einen Besitzer und da hat jetzt auch erstmal kein Besitzer den Plan, sich zurückzuziehen. Newcastle ist natürlich eine spezielle Situation, weil er seit 13 Jahren Mike Ashley, ein Sportartikelmagnat, diesen Verein besitzt und eigentlich seitdem wenig dafür getan hat, mit dem Verein irgendwie voranzukommen. Und das ist auch ein Grund, das ist auch eine der Sachen, die eben die Newcastle-Fans vorwerfen, dass er halt nicht in diesen Verein investiert, sondern dass es ihm nur darum geht, in dem Stadion überall das Logo seines Unternehmens sehr, sehr öffentlichkeitswirksam anzubringen und dem Geld mit diesem Verein zu machen. Und von daher ist auch Newcastle also wenn ich Saudi-Arabien wäre, ist Newcastle auch ein dankbarer Verein, den man sich gerade kaufen kann, weil da schon eine sehr leidenschaftliche Fanbasis hintersteht, die aber seit 13 Jahren bisschen ausgemergelt ist und einfach ein sehr großes Verlangen danach gibt, dass bei diesem Verein mal wieder investiert wird und dass sich da ein bisschen was tut. Und die Fans in Newcastle stehen dieser Übernahme durch Saudi-Arabien, dieser bevorstehenden Übernahme auch weitgehend kritiklos gegenüber, was ich sehr problematisch finde. Aber natürlich könnte Newcastle eine bessere Rolle spielen künftig, aber das ist ein Einzelfall. Also ich glaube jetzt, dass es eine grundsätzliche Neuordnung der Premier League gibt, das glaube ich nicht. Was natürlich interessant ist, zu sehen sein wird, ist, wie es in den Ligen darunter aussieht, also in der zweiten Liga, aber auch in den dritten und vierten Ligen, wo das Grundproblem ist, dass diese Vereine wahnsinnig viel auch finanziell auf sich nehmen und wahnsinnig stark ins finanzielle Risiko gehen, um halt irgendwie in diesen exklusiven Kreis der Premier League Clubs mal aufzusteigen und dann auch entsprechend Zugang zu den Geldtöpfen der Premier League zu haben. Dass es da bei einigen Vereinen schon eng werden könnte. Und da ist schon die Befürchtung, dass da einige Clubs pleite gehen. Und darunter, also was dann so Grassroots-Fußball angeht, da ist dann nochmal eine ganz andere Situation. Also da wird es auf jeden Fall für viele Vereine schwierig.
Christian, wie ist denn das in der Serie A? Wir haben ja vorhin schon eine beeindruckende Zahl gehört, die 90 Millionen, die bei Juve allein durch Gehaltsverzicht reingeholt werden konnten. Jetzt ist aber ja Juve in sämtlichen Belangen immer auch die Ausnahme im italienischen Fußball. Und wir wollen jetzt auch nicht so tun, als ob jeder Fußballer ein Multimillionär ist. So einfach ist es dann ja doch nicht. Wie ist denn die wirtschaftliche Struktur in der Serie A? Und glaubst du, also oder wie dramatisch ist da jetzt dann die Auswirkung? Jetzt, wo wir ja auch wissen, also zumindest mir war das neu, welche Bedeutung in der Gesamtwirtschaft die Serie A-Vereine spielen oder der Fußball.
Ja, also Diese Diskussion, die war in der Tat eine, die eigentlich sehr prägend jetzt in den letzten Wochen in Italien war, wenn es um Fußball oder Sport und eben die Corona-Krise ging. Nämlich genau das, was du gesagt hast, dass jeder bei Fußballer erstmal an Millionäre denkt, aber dass es halt wahnsinnig viele gibt, die alles andere, also die zwar Profifußballer sind, aber alles andere als Millionäre. Und die Serie, also die Lega Pro, das ist die ehemalige Serie C, also sozusagen die dritte Liga, die hat jetzt im Prinzip auch gestern beschlossen, dass sie nicht zu Ende spielen wird, weil einfach die Gegebenheiten nicht da sind. Die haben sich jetzt auch erstmal darauf geeinigt, dass das ist halt auch alles so eine Sache, da können noch viele Sachen nachlagern kommen. Die hat drei Divisionen und da haben sie jetzt einfach mal gesagt, dass die jeweiligen Führenden in den drei Divisionen, dass die aufsteigen. Und es würde dann auch noch einen vierten Aufsteiger geben. Da ist die Frage, nimmst du den besten zweiten? Wie nimmst du das genau her? Das ist noch nicht geklärt. Aber gerade in dieser Serie C, da gab es halt ganz viele, das sind wahnsinnig viele Spieler darunter, die verdienen 1.500 € im Monat. Also das sind ganz normale, ja, Arbeitnehmer, die mit ihrem Gehalt sozusagen die Familie ernähren. Und die sind logischerweise auch alle in staatliche Dinge reingefallen, sozusagen. Und deswegen war das eigentlich ein Thema in Italien. Ja, du hast Juve angesprochen. Klar, Juve spielt in dem Fall auch wirtschaftlich in der eigenen Liga. Juve wird ähnlich wie Hendrik ja gesagt hat, auch in England, die ganz großen, Juve wird aus dieser Nummer schon irgendwie rauskommen. Die Frage ist, was ist mit vielen anderen Vereinen, auch Erstligisten, gerade kleineren? Und da muss man sagen, da gibt's, da halten sich sehr viele halt auch noch sehr bedeckt. Also man hört jetzt sehr wenig dazu über einzelne Vereine. Fakt ist, dass gerade wenn die Saison nicht beendet werden könnte, dass dann wohl der ein oder andere Verein nicht mehr da sein wird. Also auch Paolo Maldini hat gerade erst dieser Tage, der ja auch einer unter den positiven Covid-Patienten war, quasi, das war ja auch einer der Betroffenen, jetzt ja nicht nur momentan ja auch in operativer Funktion bei Milan sozusagen tätig. Der hat davon gesprochen, also wenn die Saison nicht beendet wird, hat er gemeint, hat er von einem finanziellen Desaster gesprochen, weil hat er gemeint, dann wird das TV-Geld, der letzte Teil, nicht fließen, zu dem ich gleich noch was Interessantes zu sagen habe. Und dann hat er gemeint, da werden viele Vereine nicht mehr da sein. Also ohne jetzt da Namen zu nennen oder auch Zahlen zu nennen, wie viele. Aber das würde definitiv einige treffen. Und deswegen finde ich es in Italien dieses Thema TV-Gelder ja ein sehr, sehr interessantes aufgrund einer speziellen Konstellation. Also die Fakten dazu sind, in Italien ist es so, da ist noch die letzte Tranche ausstellig der TV-Gelder für diese Saison. Da reden wir angeblich über rund 230 Millionen Euro. Also das ist ein netter Batzen Geld. Das erste große Problem ist, dass viele Vereine die Gelder, die sie da noch gar nicht haben, aber im Prinzip schon ausgegeben haben, weil es ja logischerweise keiner vor der Saison damit gerechnet hat, dass nicht alle Tranchen gezahlt werden. Das ist der eine Punkt. Und der andere besondere Punkt ist, es gibt logisch hinter vorgehaltener Hand, gab es immer wieder Treffen, gibt es immer noch zwischen Liga, zwischen TV-Anbietern, wie machen wir das jetzt? Zahlt ihr doch, gibt es eine Rückversicherung, wie auch immer. Und das ist insbesondere in Italien sehr heikel, denn der Vertrag, der TV-Vertrag läuft 2021 aus. Und die sind momentan schon in den Wochen davor, in den Monaten davor, gab es schon die ersten Gespräche für die nächsten 3 Jahre. Also da reden wir dann über die Rechte von 2021 bis 2024. Und der spezielle Punkt ist jetzt der, dass selbst wenn du es als Liga vielleicht schaffen würdest, dich jetzt mit den TV-Anbietern sozusagen, die irgendwie zu drücken, oder dass du denen sagst, ach bitte, schieb doch erstmal was rüber, auch wenn wir erstmal nicht spielen, weil wir müssen ja die Vereine am Leben halten. Also selbst wenn du als Sieger, sage ich mal, als finanzieller Sieger aus diesem Ringen rausgehen würdest, dann sitzt du genau denselben Leuten wieder in ein paar Monaten am Tisch gegenüber, wenn es darum geht, den nächsten Vertrag auszuhandeln. Und es gibt halt auch schon einige Gerüchte, dass zum Beispiel gerade Sky Italia, also der größte TV-Geldzahler, dass der angeblich schon auch vorgeschlagen hat, du liebe Leute, wir überweisen euch gerne unsere letzte Tranche für dieses Jahr, aber dann wollen wir jetzt schon eine Verknüpfung, eine Zusage, dass dann der neue Vertrag, dass wir da dann den auf niederen Konditionen sozusagen aushandeln handeln können. Und da gibt es eben auch ja, Leute, die bei den Gesprächen anscheinend schon dabei waren, die namentlich zwar nicht genannt sind, aber die gemeinten, Zitat, egal wie es laufen wird, es könnte eine große Katastrophe werden, also rein aus wirtschaftlicher Sicht. Also da sieht man halt, gerade an dem Punkt sieht man, dass da wirklich alle im selben Boot sitzen. Also dass da auch wirklich, selbst wenn du jetzt vielleicht einen kleinen finanziellen Erfolg feiern könntest als eine Seite, sagen wir als Liga, dass dir dann womöglich dann der Bumerang beim nächsten TV-Vertrag wieder zurückkommt, negativ. Also
Ja.
es ist eine sehr verzwickte Situation.
Ist ja jetzt auch eine der Bundesliga und dem deutschen Fußballfan nicht komplett fremde Situation. Hier ist es ja ganz genauso. Die neue TV-Rechtevergabe, ich hatte es mir schon in den Kalender eingetragen, ich glaube 18. Juni, bis dahin soll der neue TV-Vertrag vergeben sein. Und da kann man jetzt auch davon ausgehen, dass wenn Sky jetzt gerade den Vereinen entgegenkommt und der Liga entgegenkommt als Vertretung der Vereine, würde es einen jetzt auch nicht komplett wundern, wenn man das vielleicht an der einen oder anderen Zahl in einem zukünftigen TV-Vertrag merkt. Und dann muss eben das ganze Wirtschaftssystem sich mal mit einer Schrumpfung auseinandersetzen, die es bisher noch nicht gab und die auch noch nicht kalkuliert war mit den entsprechenden Folgen.
Definitiv. Und dieses Thema Schrumpfung ist das ist auch das, wenn man sich zum Beispiel Carlo Ancelotti anhört, der ja auch einen guten Einblick in sehr viele europäische Top-Ligen hat, weil er ja überall aktiv war und gerade jetzt ja auch in England wieder ist. Der war auch einer von denen, die in dieser akuten Hochphase der Pandemie auch gesagt hat, ja, darauf können wir uns jetzt schon mal alle einstellen, dass es einfach eine große Schrumpfung geben wird, sozusagen, die das ganze System betreffen wird, weil ja die Fernsehrechte weniger kosten werden, die Spieler und Trainer werden weniger verdienen, meinte er. Das wird alles Auswirkungen haben und deswegen hat er gemeint, da wird eine Reduktion, eine Schrumpfung auf alle zukommen. Die Frage ist dann eben, wer dann noch da ist, sozusagen, der von dieser Schrumpfung betroffen sein kann, sozusagen, wenn man jetzt nicht genau weiß, wie es dann halt auch erstmal kurz- und mittelfristig weitergeht.
Jetzt haben wir sehr, sehr viel über Zahlen gesprochen. Da möchte ich aber einen Aspekt nicht unterbeleuchtet lassen. Hendrik, welche Rolle spielt denn eigentlich die Gesundheit der Spieler?
Die spielt natürlich eine große Rolle, beziehungsweise wird am Ende eine große Rolle spielen. Also bislang wird, wie du es ja auch sagst, vor allem über Geld diskutiert und es werden vor allem Pläne gemacht, wie man, in was für Stadien man wieder spielen kann und wann und wie viele Tests gemacht werden müssen. Aber die Gesundheit der Spieler wird natürlich auch zunehmend wichtiger werden in dieser Diskussion. Und es gab schon Stimmen von Spielern, unter anderem Sergio Aguero von Manchester City, der auch so der prominenteste war, der sich auch dahingehend geäußert hat, dass er Angst hat, wieder zu spielen und dass viele Spieler, die entweder mit Kontakt zu Risikogruppen haben, also seien's Lebenspartner, Lebenspartnerinnen, Eltern oder auch Spieler mit schwangeren Partnern zum Beispiel, dass die natürlich große Angst haben, wieder zu spielen. Und in diese Richtung gab es ein paar Stimmen. Wie gesagt, Aguero war da die prominenteste und es wird auch weiter noch Stimmen dazu geben. Und deswegen wird es natürlich ganz entscheidend sein, ob man es hinbekommt, die Spieler an Bord zu bekommen für diesen Plan, mit der Premier League weiterzumachen. Da soll es nächste Woche Gespräche geben, weil das habe ich ja auch schon gesagt, man möchte halt vermeiden, dass es wieder so ein Kommunikationsdesaster gibt wie bei den Gehaltskürzungen. Und dass man da schon irgendwie alle mitnimmt und die Spieler, wie man das bislang hört, fühlen sich so ein bisschen übergangen bei dieser ganzen Diskussion, wann und wie es weitergehen soll. Und wie gesagt, da sollen nächste Woche Gespräche stattfinden, dass man da den Spielern auch die Angst nimmt. Beziehungsweise einige Vereine sind offenbar auch bereit, dann zu sagen, ja, wenn der und der Spieler nicht will, dann werden wir den auch nicht zwingen. Also von daher, man spricht ja auch viel von der Integrität des Wettbewerbs, die gewahrt werden soll irgendwie, aber die ist ja ohnehin dahin und wird natürlich auch noch weiter beschädigt werden dadurch, wenn dann einige Spieler einfach nicht spielen, was aber natürlich total nachvollziehbar wäre.
Und kannst du da schon einschätzen, wie die öffentliche Meinung sich da positioniert? Also wir haben ja schon, wir wissen, dass die Spielergewerkschaften als Institution schon mal viel, viel besser organisiert sind und auch lautere Stimmen haben als hier in Deutschland. Aber glaubst du, das würde auch auf Verständnis in der Bevölkerung treffen, wenn jetzt eben wichtige Spieler meines Lieblingsvereins sagen, sie wollen nicht spielen. Kann man darüber ein Urteil fällen?
Ich glaube schon, dass das auf Verständnis stoßen würde, ja, weil natürlich die Leute schon auch erkennen, dass diese Spieler im Endeffekt auch nur Menschen sind. Und da hat, das war auch ein Ergebnis dieser Gehaltsdebatten, dass die Spieler im Endeffekt noch mit einem besseren Image da rauskamen, als sie reingegangen sind, weil am Anfang schon sehr klar auch sogar von der Politik dieses Bild gezeichnet wurde, die Premier League-Spieler sind alles nur Geizhälse, die von ihrem Geld nichts abgeben wollen, und die Spieler auch gesagt haben, nee, ganz so ist es nicht. Wir möchten halt nur, dass halt nicht pauschal gesagt wird, jeder verzichtet auf 20-30%, sondern dass es dann einen gemeinschaftlichen und aber dann irgendwie auch für jeden Spieler passenden Zugang gibt. So, und die Spieler selbst haben sehr viel selbst in die Hand genommen, was Spenden und sowas anging. Also es wurde zum Beispiel diese Aktion gegründet, Players Together, wo die Kapitäne der Vereine, also die Führungsrolle übernommen haben, vor allem Jordan Henderson offenbar aus Liverpool, dass die Spieler halt selbst einen Hilfsfonds gegründet haben, um Geld zu spenden für den NHS, also für das Gesundheitssystem. Und dass die Spieler auch darüber hinaus sehr, sehr viel gemacht haben, wenn es zum Beispiel um Spenden an Tafeln, an öffentliche Tafeln zum Beispiel ging, was ja in England eine große Sache so im Umfeld des Fußballs ist, was dafür gemacht wird. Und von daher ist schon klar geworden in den letzten Wochen, dass die Spieler auch nur Menschen sind. Und dass auch nicht jeder Spieler, das habt ihr auch schon gesagt, nicht jeder Spieler Multimillionär sein muss, denen es nur darum geht, sein Geld zusammenzuhalten, sondern dass auch deren Interessen natürlich berücksichtigt werden müssen. Und ich glaube, wenn jemand wie Sergio Aguero gesagt, wir haben Angst, wieder zu spielen, dann wird das ernst genommen, ja klar.
Wie ist das in Italien, Christian?
Ja, es gibt auch definitiv einzelne Stimmen, also zum Beispiel Leonardo Pavoletti, der Cagliari-Stürmer, der auch kurzzeitig mal italienischer Nationalspieler war, der hat mir auch kürzlich erzählt, dass er ja unter Kollegen weiß, dass da einige sind, die auch ja ein bisschen Angst davor haben. Vor allen Dingen ja auch, es gibt ja auch immer wieder aus der Wissenschaftswelt oder auch medizinische Hinweise immer wieder, dass gerade auch Profisportler oder Athleten womöglich da auch wirklich langfristige Schäden sozusagen rausziehen könnten nach einer Infektion, die womöglich für sie im ersten Moment nicht die schlimmsten Konsequenzen haben könnte oder zu haben scheint. Also das Thema ist schon da. Ich glaube, gerade bei den großen Vereinen, also zum Beispiel auch nochmal, um auf Juve zurückzukommen, da war ja durch diese ersten Fälle, haben sich wirklich auch alle Spieler, dann waren es sogar die Vereinsvertreter, die hätten das gar nicht gemusst, die haben sich auch alle bewusst in Quarantäne begeben, im März schon, um auch so ein Signal quasi an die Außenwelt zu senden, so von wegen, schaut mal her, jetzt geht es eben darum, wirklich das nachhaltig und sehr, sehr gut und verlässlich anzugehen.
Und die haben das auch wirklich gemacht, also nicht so wie Karl-Heinz Rummenigge, der auch gesagt hat, ich habe keinen Kontakt mehr zur Mannschaft, aber bei Vertragsunterzeichnungen war er noch mit dabei.
Nein, definitiv. Also es hat zum Beispiel auch der Präsident Agnelli und so, der hat sich wirklich auch in Autoisolation begeben. Bei Juve ist ja auch der spezielle Fall, Juve hat dieses sogenannte J-Hotel wirklich auf der Vereinsanlage, wo dann wirklich auch, ja, im Prinzip die Spieler da wirklich einzeln auch in einzelnen Zimmern dann im Prinzip einkaserniert wurden. Also die durften dann, sind dann teilweise auch gar nicht mehr nach Hause und so. Also, aber da reden wir jetzt, ist auch klar, das ist nicht repräsentativ. Da reden wir vom Vereinsgelände von Juve, was logisch gerade in Italien oder anderen Liga spielt als die meisten anderen Vereinsgelände. Aber das Bewusstsein war da, die Sensibilität war da, und ich glaube, was, falls es in Italien eben, wenn es dann wirklich jetzt Schritt für Schritt auch in die Richtung geht, dass dann auch irgendwie wieder eine Wiederaufnahme wirklich realistisch ist, was dann vielleicht zum Tragen, positiv zum Tragen kommen könnte, ist, dass die italienischen Vereine, also das sogenannte Ritiro, also dass man gerade vor wichtigen Spielen oder oft auch in negativen Fällen, wenn die Mannschaft gerade nicht erfolgreich spielt, dann ist es in Italien gang und gäbe, dass da manchmal die ganze Mannschaft eine Woche lang ins Hotel sozusagen einzieht, um eben nicht abgelenkt zu sein und so. Und also die Spieler kennen das. Das ist ein Prozedere, das in Italien wirklich mal mehr, mal weniger, aber definitiv präsent ist. Und ich glaube schon, dass da dann auch Lösungen gefunden werden könnten, denn gerade auch heute gab es eben auch Meldungen aus dem Ministerium, dass das auch eine Idee sei, dass wenn es dann womöglich wieder anlaufen könnte, dass man die Mannschaften wirklich komplett sozusagen isoliert und sozusagen dann auch erstmal eine gewisse Zeit lang ja quasi von der Außenwelt trennt, dann glaube ich, dass da die Bereitschaft oder besser gesagt zumindest das Bewusstsein bei den Spielern schon in Teilen da ist, weil sie das logisch unter anderen Voraussetzungen, aber zumindest prinzipiell schon mal kennen. Und ich glaube, dass da dann vielleicht auch eine gewisse Erfahrung da wäre, sozusagen in diesem Prozedere. Aber wie gesagt, das ist noch Zukunftsmusik.
Ja, ich finde eben, dass somit ein der bemerkenswertesten Punkte, jetzt wenn man die deutsche Debatte sich einfach anguckt, dass dieser große Bereich der Gesundheit derjenigen Spieler, die man mehr oder weniger zwingt, an einem Spielbetrieb teilzunehmen, mehr oder weniger, ich betone es, dass man da einfach so viel nicht weiß. Und ich glaube, auch unter diesem Aspekt sind ganz viele andere Ligen sehr froh, dass die Bundesliga jetzt diesen Feldversuch startet, so stellvertretend für alle, dass man jetzt mal dann beobachten kann, was ist denn jetzt dann, wenn dann sich Teile einer Mannschaft, eines Kaders infizieren oder kann man tatsächlich es schaffen durch strenge Maßnahmen und dann sicherlich auch Glück, das kommt immer noch mit dazu, darf man nicht vergessen, den Coronavirus wegzuhalten von den Profimannschaften, aber halt auch eben zu der Frage, was passiert mit Sportlern, die diesen Virus haben, wo eben die Fallzahl auch noch nicht so hoch ist, wo man aber zum Teil nicht so arg positive Dinge lesen kann in Einzelfällen, wo man noch nicht weiß, hat da jetzt jemand einfach sehr, sehr viel Pech gehabt, so wie es in der Normalverteilung der Gesellschaft auch Leute gibt, die es einfach ganz schlimm erwischt. Oder ist das vielleicht so, dass sich bei einem Sportler eine Krankheit, die sich bevorzugt auf die Lunge legt, nochmal ganz anders langfristig auswirkt? Und ich finde das irritierend, dass das in Deutschland kaum thematisiert wird, dass es nur darum geht, wann wird denn jetzt eigentlich gespielt und wer bezahlt jetzt da die Tests und haben wir überhaupt die Testkapazitäten? Und dann aber dieser andere Fakt, was ist eigentlich mit Spielern, die das bekommen und was machen wir eigentlich, wenn die dann vielleicht gar keinen Leistungssport mehr ausführen können danach? Denn es ist nichts Triviales, wenn deine Lunge betroffen ist. Da muss man nicht viele Berichte von Infizierten lesen, um das herauszufinden. Da fallen Formulierungen wie, man muss wieder lernen zu atmen. Ja, wenn das die Auswirkung eines Virus, einer Infektion sein kann, kann es dann nicht auch sein, dass wir damit vielleicht auch Karrieren gerade von Sportlern beenden? Das finde ich, also ich weiß nicht, ich komm an diesem Fakt nicht vorbei und Deutschland ist da jetzt halt dann wirklich so ein bisschen die Laborratte für ganz viele andere Ligen.
Ja, es ist
Ja, definitiv.
tatsächlich, wie du sagst,
Sorry.
spannend zu sehen und auch ein bisschen deprimierend, dass so die Fußballprofis, die es ja geht, die diesen ganzen Betrieb ja am Laufen halten sollen, so ein bisschen so als Verhandlungsmasse gesehen werden, so, und dass man um sie rum so alles jetzt durchdenkt, wie man das irgendwie regeln will, aber dass über die Spieler eigentlich sehr, sehr wenig nachgedacht oder erst als letztes nachgedacht wird. Und ich glaube, deswegen steht natürlich die Bundesliga jetzt unter ganz besonderer Beobachtung, wie sie eben damit umgeht. Und deswegen, also so viel kann ich zumindest hier aus England sagen, wird man auch bei diesen, wenn am Montag wieder gesprochen wird, wie es weitergehen soll, wird da wahrscheinlich noch nichts verkündet werden, sondern man wird erstmal natürlich versuchen, dann noch die Spieler an Bord zu bekommen und halt mit denen auch Rücksprache zu halten.
Ja, genau. Also in Italien ist das definitiv ähnlich. In Italien war es sogar der Fall schon, also damals an dem Wochenende vom 9. März, der dann in Italien der letzte Spieltagswochenende war, wo dann wirklich danach abrupt sozusagen auch das ganze Land runtergefahren wurde. Erinnern Sie sich vielleicht noch ein paar dran, da war ja noch am Sonntag das Geisterspitzenspiel Juve gegen Inter dann noch. Da gab es schon an dem Wochenende, gab es zum Beispiel in der Serie B in der zweiten Liga den Fall, dass zwei Spieler von Cosenza, vom Zweitligisten, sich geweigert haben, zum Auswärtsspiel mitzufahren, weil sie Angst hatten nach Verona. Und die sind dann daheim geblieben quasi. Und also deswegen hat sich da auch die Spielergewerkschaft dann auch wirklich sehr massiv sozusagen, ja auch öffentlich sozusagen eingeschaltet und gesagt, ja, Wir müssen halt schon auch auf die Gesundheit der Spieler achten und nicht nur auf die Gesundheit der Spieler, auch eben, wir haben es ja wieder durch die aktuellen Fälle, es ist dann ja auch medizinisches Personal dann womöglich schnell betroffen, wie jetzt bei der Fiorentina auch wieder, also ohne zu wissen, wie das genau vonstatten gegangen ist, aber wenn unter 6 Positiven plötzlich dann auch 3 aus dem medizinischen Personal sind, dann kann man vielleicht zumindest eine Vermutung haben, dass es da halt auch einen kausalen Zusammenhang gibt, dass die sich womöglich halt auch untereinander gegenseitig da, also kann zumindest nicht ausgeschlossen werden. Und deswegen hängen da ja wirklich viele, ja, Einzelschicksale, das heißt spielermäßig, aber auch alle anderen Bediensteten oder Angestellten der Vereine. Und deswegen ist das definitiv ein sehr, sehr sensibles Thema, ja.
Es hat sich hier in England relativ früh Wayne Rooney geäußert, der auf seine alten Tage noch bei Derby County in der zweiten Liga kickt. Er hat auch gesagt, die Fußballer haben so ein bisschen das Gefühl, oder wir haben als Fußballer so ein bisschen das Gefühl, dass wir wie Versuchskaninchen behandelt werden und dass man uns noch so lange wie möglich spielen lassen möchte. Und also das war, als es erst losging mit dem Lockdown. Und ich glaube, solche Stimmen, dann auch solche prominenten Stimmen, tragen natürlich dazu bei, dass man jetzt bei allen Debatten darüber, wann und wie es weitergehen soll, die Spieler halt eben nicht vernachlässigt.
Ich kann mir trotzdem nicht so ganz erklären, warum das in Deutschland so anders ist, auch in den öffentlichen Aussagen der Spieler. Also sicherlich wird ein Teil der Antwort sein, dass Deutschland ganz anders von dieser Krise, von dieser Krankheit betroffen ist als andere Länder. Das kann man natürlich nicht wegdiskutieren. Aber auch generell diese andere Rolle der Spieler gegenüber der Vereine, gegenüber der Ligen, dass es zwar eine Spielergewerkschaft gibt, aber da möchte man eigentlich fast gar nicht das Wort Gewerkschaft verwenden, denn eine Gewerkschaft hat Macht, ist in sich geschlossen, ist eine Organisation, die eine einheitliche Stimme vertritt und die dann eben auch Dinge durchsetzen kann gegen Vereine. Wenn das die deutsche Spielergewerkschaft macht, dann tut sie es lautlos, dann ist das auch ein Phantom. Also sie findet einfach in der Debatte nicht so statt. Hat natürlich alles auch historische Gründe und so weiter. Ich glaube, da muss ich auch mal eine Sendung zu machen zu diesem Thema. Aber also ohne jetzt böse sein zu wollen, also Wayne Rooney wäre mir jetzt bisher noch nicht als der Spieler aufgefallen, der Roger Willemsen gleich die Welt durchdrungen hat kognitiv und dementsprechend dann auch sowas sofort einschätzen kann. Und der positioniert sich so deutlich und hier in Deutschland möge man mir einfach mal jemanden nennen von der sportlichen Güteklasse Wayne Rooneys, der so klar sich positioniert hat. Das finde ich einfach interessant.
Ja, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, Wayne Rooney, dessen Karriere ist natürlich weitgehend vorbei. Also der ist natürlich nicht mehr in der Blütezeit seiner Karriere, sondern es ist so ein bisschen so, der kann so ein bisschen aus dieser Rolle als Elder Statesman des englischen Fußballs natürlich sowas auch einfacher sagen als Spieler, die jetzt tatsächlich noch in der Blüte ihrer Karriere sind.
Und ja, das stimmt,
hat da relativ wenig zu verlieren. Aber nee, gebe ich dir recht, ist interessant, dass man das Deutschland tatsächlich wenig hört in die Richtung.
Ja, und wenn, dann hat er einen Jens Lehmann, der sagt, naja, 20.000 kann man doch in die Allianz erinnern, das ist doch kein Problem. Also, ja. Ich meine, gut, da habe ich jetzt, glaube ich, in dem Fall Idioten jetzt eine Plattform geboten, die ich ihm eigentlich auch hätte jetzt gar nicht geben sollen, aber das ist einfach, also das will mir noch nicht so ganz in den Kopf und mein Gedanke dazu ist, dass ich einfach hoffe, dass das den Spielern nicht vor die Füße fällt, weil man weiß eben ganz viele Dinge nicht bei diesem Virus und der seiner Auswirkungen auf einen Kontaktsport, der Fußball ja ist, und das könnte auch ganz hässlich noch werden für die Betroffenen, nämlich die Spieler, die diesen Sport ausführen, den sie natürlich lieben und spielen wollen und so weiter. Aber es ist einfach riskant, das, was Deutschland da durchzieht, finde ich, einfach aus diesem Aspekt heraus.
Ja, es ist zum Beispiel... Ja,
also wenn du jetzt Lehmann ansprichst... Oh, sorry.
Sorry. Nee, sag du. In Italien eben, weil du sagst, da wird es logisch schon auch als eine Art Testballon logischerweise gesehen, was jetzt da mit der Bundesliga dann sozusagen, wie das wirklich faktisch vorangeht, da werden ganz viele Entscheidungsträger sicher ganz genau drauf schauen und wie gesagt, dann halt auch versuchen, ihre Lehren oder Erkenntnisse daraus zu ziehen, denn wie gesagt, das sind halt einfach viele Fragezeichen. Ich glaube, die kann, selbst wenn man es wollen würde, gewisse Fragezeichen, glaube ich, kriegt man gerade am jetzigen Stand der zeitlichen Ablauf einfach kann man noch nicht wegkriegen oder kann man nicht beantworten.
Und Henrik, du wolltest noch was zu Jens Lehmann sagen?
Weil du ihn jetzt so ein bisschen rausgegriffen hast, ist eine der Stimmen mit den etwas bescheuerteren Vorschlägen. Also die gibt es natürlich hier auch. Also Gary Neville zum Beispiel hat vorgeschlagen, dass man die Premier League doch einfach im Ausland zu Ende spielen könnte. Ja, ich glaube, Australien war da genannt. Und es gab auch
Oh.
die Idee, dass man die Premier League einfach nach China ausfliegen könnte.
Na logisch, am besten
Und
nach Wuhan. Ah.
das ist genau, das ist natürlich eine extrem zynische
Ja.
Sichtweise, so, dass man jetzt aus England, also einem Land, was haben wir schon besprochen, noch sehr stark vom Virus betroffen ist, dass man jetzt so einen Riesenbetrieb einfach ausfliegt in Länder, die es gerade überwunden haben und dann da die nächste Welle startet.
Mann.
Das ist natürlich schon ziemlich absurd.
Okay, also gibt es doch Parallelen zwischen den Diskussionen, was den Dummheitsgrad mancher Aussagen angeht. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt wirklich beruhigt. So ganz sicher bin ich da nicht. Naja, aber dann habe ich, glaube ich, noch eine abschließende Frage. Also, weil ganz viele Dinge weiß man ja auch einfach noch nicht. Aber weil hier in Deutschland doch in einigen Kreisen zumindest darüber diskutiert wird, ob das den Fußball als Industrie verändern wird. Und ich so ähnlich das ja auch schon versucht habe, bei Fabian einzuholen. Hendrik, fang du mal an. Glaubst du, dass der Fußball in 2 Jahren sich merklich verändert haben wird, wenn wir jetzt mal auf die Premier League und den englischen Fußball gucken durch Corona?
Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt, weil dass die Premier League weiter die reichste Liga der Welt sein wird wegen der TV-Verträge, das wird auch weiterhin so sein. Wir haben ja schon gesagt, möglicherweise wird halt einfach ein bisschen geschrumpft, aber dann wird ja immer noch in Verhältnissen geschrumpft und ich glaube, die Premier League wird dann auch immer noch die reichste Liga der Welt sein und dass sich die dass es so eine Neuordnung der Liga geben wird, das habe ich auch schon gesagt, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Was sich möglicherweise verändert, ist einfach so ein bisschen der Blick auf die Spieler. Also, weil die haben jetzt in den letzten Wochen schon auch klar gemacht, dass sie halt nicht nur so ein Spielball sein wollen von politischen Interessen, also vor allem beim Thema des Gehaltsverzichts. Also, dass man möglicherweise ein bisschen mehr Sympathie mit den Spielern haben wird, das glaube ich schon. Der Image-Schaden für einige Vereine wird groß sein, also von dieser Nummer mit Liverpool, die auf diese Staatshilfen zurückgreifen wollten, oder aber auch Tottenham, um jetzt nicht immer nur Liverpool zu nennen, oder auch Newcastle. Das glaube ich, da werden sich schon viele Leute daran erinnern. Aber das ist, glaube ich, jetzt nichts, was die Wirtschaftlichkeit der Premier League beeinflusst, sondern eher was das Image der Premier League angeht. Und von daher, nee, also ich glaube, da wird es die großen Veränderungen nicht geben. Wie gesagt, interessant wird zu sehen, was darunter passiert, also in den Ligen 2, 3, 4 abwärts, weil da, glaube ich, wird sich schon eine Menge tun. Aber die Premier League selbst wird sich, glaube ich, nicht so wahnsinnig verändern.
Und wie schätzt du es, Christian, für den italienischen Fußball ein?
Ich bin da auch eher skeptisch. Also ich glaube auch, dass gerade die Großen und wenn man dann in den Sphären drin eben sind, wenn dann wieder gewisse Summen, selbst wenn die Summe an sich vielleicht etwas schwindet, dann werden die trotzdem weiterhin ja den großen Teil vom Kuchen weiterbekommen. Und ich glaube auch, dass weiterhin einfach viel Geld ja im System Fußball selber dann einfach weiterhin kreisen wird. Und deswegen ist eine schöne Vorstellung, dass sich da vielleicht grundlegend was ändert, aber ich werde auch eher skeptisch. Also was man jetzt vielleicht kurzfristig, das kriegt man so in Italien mit, aber ich glaube, das gilt für die anderen Ligen auch, wenn man sich da mit den ja großen, sage ich mal, Transferstrategen, also mit Marotta von Inter, dem Sportdirektor, oder mit Paratici von Juve, die glauben jetzt halt erstmal, dass vielleicht so wirklich die Zeit der ganz, ganz, ganz großen jetzt kurzfristig Ablösesumme jetzt vielleicht in dem Sommer vielleicht schon ein bisschen zurückgeht, dass es dann so mehr, die sind der Meinung, dass es mehr so Richtung Tauschgeschäfte geht, dass da viel vielleicht auch so ein bisschen wie NBA-mäßig vielleicht Spieler A von Barcelona zu Juve und Spieler B von Juve zu Barcelona geschoben wird, dass man da halt so, sie meinten, da müsse man jetzt halt einfach kreativer sein und um das jetzt erstmal sozusagen abzufangen. Da glaube ich auch, da wird sich schon sowas vielleicht jetzt erstmal tun. Aber ich glaube auch, dass wenn, wann auch immer das sein mag und wie auch immer dann diese Normalität unter Anführungszeichen dann wieder aussehen sollte, glaube ich auch, dass vieles wieder zum Alten zurückkehren wird.
Na, da habe ich es doch geschafft, hier auf einer positiven Note zu enden und mit guter Stimmung unsere Gesprächsrunde zu beenden. Sorry. Aber ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wirklich viele interessante Sachen auch nochmal erzählt habt zu dem Zustand in den anderen Ligen. Ganz, ganz herzlichen Dank an Hendrik Buchheister, @h_Buchheister auf Twitter. Hendrik, danke dir, dass du hier warst im Rasenfunk und bleib mir bitte gesund.
Ja, das gebe ich so gerne zurück. Herzlichen Dank, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Schöne Grüße auch an Christian und natürlich auch an alle Hörer. Bleibt gesund.
Ja, das wünschen wir wirklich allen und natürlich auch dir, lieber Christian. Christian Bernhard, freier Sportjournalist, unter anderem für die SZ. Bei der Zone war er immer mal wieder zu hören und wird er dann auch hoffentlich wieder zu hören sein, wenn es dann irgendwann weitergeht. Christian, danke dir, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst.
Ja, vielen Dank dir auch, Max. Danke für die Einladung. Euch auch allen, Hendrik, dir auch. Ja, erstmal gesund bleiben und dann werden wir schon sehen, was da noch alles so auf uns zukommt.
Dann schauen wir mal, dann sehen wir schon, wie schon ein weiser bayerischer Philosoph gesagt hat. Danke euch beiden, bis bald mal wieder. Ciao.
Ciao.
Das ist also die Situation in Spanien, Italien und England. Jetzt hat sich ja aber unter der Woche noch eine Kleinigkeit getan. Es klang ja schon an und ihr alle habt es natürlich mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Bundesliga, sie macht weiter, womit sich automatisch die Frage stellt, was macht denn jetzt dann der Rasenfunk? Und es gibt auch positive Dinge an Corona, unter anderem, dass ich jetzt Frank wieder bei mir begrüßen darf. Corona hat es geschafft, außerhalb eines Royals. Hallo Frank.
Hallo Max, ich freue mich mal wieder dabei sein zu können.
Ja. Ich mich auch wie immer und selten war diese Frage angebrachter und gerechtfertigter. Wie fühlst du dich, Frank?
Ich bin gesund und darüber natürlich sehr glücklich. Ansonsten komme ich ganz gut durch die Zeit, Gott sei Dank.
Wir haben jetzt so ein bisschen die Herausforderung, dass wir eine Konversation führen, die wir schon einmal geführt haben. Nein, wir wollen sie jetzt nicht nachstellen. Aber natürlich müssen wir zwei uns mit der Frage auseinandersetzen, wie machen wir jetzt im Rasenfunk weiter angesichts dieser neu aufgenommenen Liga? Wir haben dazu gestern Abend schon länger diskutiert, haben dann entschieden, dass wir das zumindest ganz kurz hier auch im Rasenfunk nochmal ansprechen wollen, weil es ja wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer interessiert, wie wir dieser Neustartregelung gegenüberstehen. Soll ich mal vorlegen, Frank?
Ja, fang mal an.
Ich bin ja schon warm geredet. Ich komme ja gerade aus der anderen Aufnahme. Diesmal nehmen wir es auch in der richtigen Reihenfolge auf. Für dich ist es noch neu. Ich habe grundsätzlich mit dieser Wiederaufnahme der Bundesliga einige Probleme. Ich finde sie, wenn ich einfach nur ein Fazit drunter ziehen soll, nicht richtig, aus ganz verschiedenen Gründen. Ich finde sie nachvollziehbar, aber nicht richtig. Für mich ist ein ganz wesentlicher Aspekt davon, dass ich finde, dass es das falsche Signal ist, weil einfach ganz viele Bereiche der Gesellschaft noch wesentlich unter Corona leiden und auch noch nicht so ganz klar ist, wo Deutschland jetzt eigentlich steht. Wir sind gut durch den ersten Ansturm durchgekommen. Und ich habe aber viele, viele Bedenken, wenn ich mir die Bundesliga angucke. Und deswegen war mein Stand auch gestern, als dann die DFL-PK stattgefunden hat und Mittwoch, als klar war, okay, es würde weitergehen, dass ich mir ein Business as usual im Rasenfunk nicht vorstellen kann. Also weder, dass ich gerade irgendwie sehe, dass ich 9 Spiele einfach so analysieren kann, so wie ich es bisher an allen Spieltagen gemacht habe, noch, dass ich die übliche Sendungsstruktur, die wir hatten mit Schwerpunkt und dann 2,5 Stunden Hardcore über den Spieltag reden und nur aufs Sportliche konzentrieren, das, was quasi den Rasenfunk ausmacht, genau das kann ich mir jetzt aktuell, zumindest Stand heute, nicht so gut vorstellen. Das ist so jetzt mal so ganz kurz zusammengefasst meine aktuelle Haltung zu dem und was man dann daraus folgern kann, da können wir ja noch gleich drüber sprechen. Magst du mal kurz den Hörerinnen und Hörern deine Sicht erklären?
Ja, meine Sicht war deiner, als wir gestern angefangen haben, darüber zu sprechen, insofern ähnlich, als dass ich auch erstmal so richtig gar nicht wusste, wo stehen wir eigentlich. Also was bedeutet jetzt einerseits diese Öffnungen, die wir jetzt gesellschaftlich erleben, die ich zu dem Zeitpunkt so noch nicht erwartet hätte, den ich aber grundsätzlich eigentlich erstmal offen und positiv gegenüberstehe. Und ich habe mir auch natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, was bedeutet dieser Neustart der Liga für mich und Auch vor dem Hintergrund, dass ich jetzt im Fußball in letzter Zeit nicht mehr ganz so tief drin war und habe dabei natürlich auch viel auf die Reaktionen in meinem Umfeld geguckt. Meine erste Reaktion war für mich erstmal, dass ich eigentlich gar nicht mehr richtig eine Meinung dazu bilden kann. Ich konnte es nicht positiv bewerten, aber auch nicht wirklich negativ. Ich war ein bisschen überrascht über die sehr negative Stimmung dazu in meinem Social-Media-Umfeld, vor allem in meiner Fußballblase. Mhm. Ich war andererseits aber auch überrascht, wie wenig meine Nicht-Fußballblase darauf reagiert hat. Also ich habe trotz des starken Medienechos, der vielen Headlines dazu, aus der Nicht-Fußball-Ecke relativ wenig Gegenhaltung dazu erfahren. Ich hätte eigentlich erwartet, dass dort viel mehr die Meinung vorherrscht, oh, jetzt die Fußballer und die reichen Fußballer und die nehmen sich wieder wichtig und die müssen natürlich wieder als erstes und so. Da habe ich ehrlich gesagt relativ wenig mitbekommen. Das hat mich ein bisschen überrascht und ich habe mir dann so meine Gedanken dazu gemacht und bin für mich erstmal unabhängig vom Rasenfunk dabei rausgekommen, dass ich es mir jetzt mal angucken will, wie A, natürlich, wie es funktioniert, wie die Liga das hinbekommt, B, wie sich so ein Fußballspiel dann anguckt in so einer Phase, wie die mediale Aufbereitung danach läuft. Aber mir war natürlich auch klar, dass wir mit dem Rasenfunk viel früher darüber nachdenken müssen, was wir machen. Und ja, und das war dann letztendlich unser Ausgangspunkt für das Gespräch gestern.
Genau, und weil wir auch da, also wir sind uns ja jetzt nicht grundsätzlich uneinig, aber ich fand es zumindest ganz interessant, dass unsere Perspektiven da doch weiter auseinandergehen als eigentlich bei allen den anderen Dingen, über die wir so diskutieren.
Stimmt,
also,
ja.
Na Gott, einen Bereich möchte ich ausnehmen, bei Fonts. Da waren unsere Perspektiven schon immer weit auseinander, aber da habe ich sehr früh gesagt, da möchte ich nicht mehr mitreden. Das machen Manni und ihr. Ihr entscheidet jetzt einfach, welchen Font wir für unser Redesign nehmen. Okay, da waren wir mal weit auseinander, aber sonst sind wir uns ja immer sehr ähnlich in allen Dingen.
Das stimmt.
Und deswegen dachte ich eben, dass es vielleicht auch tatsächlich interessant sein könnte, das jetzt hier in den Rasenfunk in die Sendung reinzuheben, weil wie wir damit umgehen werden, das wird man in der Rückschau auch sehen. Es gibt aber so ein paar Grundprämissen, glaube ich, die jetzt interessant sind, zumindest für diejenigen, die dem Rasenfunk so gewogen sind, dass sie jetzt halt auch so ein Segment hier nach irgendwie 2 Stunden in der Schlusskonferenz schon hören. Und ich habe so unglaubliche Bauchschmerzen, Frank, weil ich diese Entscheidung hochriskant finde. Und zwar auf ganz vielen Ebenen. Und erstmal auf der grundsätzlichen Ebene für die beteiligten Sportler. Und das bereitet mir auch Unbehagen, dass darüber so wenig gesprochen wird. Wir wissen einfach so viele Dinge gerade noch nicht. Und wir wissen auch noch nicht, wie eine Übertragung in einem laufenden Fußballspiel funktionieren kann. Kann auch sein, dass das Risiko da gar nicht so hoch ist, aber wir wissen es aktuell nicht. Und was wir vor allem nicht wissen ist, was macht dieser Virus, der sich unter anderem bei den meisten Krankheitsverläufen auf die Lunge legt, langfristig mit Leistungssportlern? Und da gibt es Einzelfälle, die sehr dramatische Folgen aufzeigen, bis hin zu, dass man davon ausgehen kann, wenn jemand Pech hat, dann kann er danach keinen Leistungssport mehr betreiben. Das sind aber immer noch nur Einzelfälle, wo man auch eben sehr vorsichtig sein muss, die jetzt nicht zu überdramatisieren. Es gibt eben noch nicht die groß angelegte Feldstudie. Und jetzt hat sich die Bundesliga aus ganz verschiedenen Gründen heraus dazu entschlossen, wir wollen diese Feldstudie sein. Und die Spieler sind jetzt diejenigen, anhand derer Gesundheit wir das jetzt mal durchexerzieren. Und da habe ich Probleme mit. Und ich habe auch Probleme damit, dann einfach nur über Fußball zu sprechen, weil ich mich eigentlich nicht an dem Feldversuch beteiligen möchte, bei dem es halt vielleicht auch dann sein könnte, dass wir in 3 Monaten feststellen oder vielleicht auch erst in einem Jahr oder in 2 Jahren feststellen, boah, wir haben da die Karrieren, nicht nur die Karrieren, sondern auch die Gesundheit von x Spielern weggeworfen oder
riskiert. Also, um auf den Punkt mal konkret einzugehen, wie ich ihn sehe, Ich kann das natürlich nicht entkräften, was du sagst, weil ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung davon. Die Bedenken kann ich ein Stück weit teilen. kamen ja durchaus mehrere Artikel in letzter Zeit auch zum Thema Spätfolgen von Corona in verschiedensten Ecken, mit verschiedenen Gesichtspunkten, sowohl bei Kindern, bei Infizierten aller Altersgruppen etc., die durchaus Warnsignale enthalten, dass Spätfolgen schlimmer sein könnten, als man das heute denkt, mal so ganz generell. Mhm. Was jetzt den Bezug auf den Sport angeht und die Frage, ob man Fußball spielt auf einer professionellen Ebene, und wir wissen ja, ich glaube, man muss es jetzt nicht immer dazu sagen, es geht natürlich hier nicht nur um Fußballspielen, es geht um Big Business, es geht um viel Marketing, es geht um eine Menge Geld. Ich glaube, das ist jedem klar. Aber mal so als Gegenaspekt oder als anderen Blickwinkel darauf, du bist ja selbst jemand, der zum Beispiel dieses Thema Gehirnerschütterung im American Football sehr kritisch betrachtet, was die gesundheitlichen Spätfolgen angeht. Es ist nicht vergleichbar damit insofern, dass das halt jetzt auch eine Realität ist, dass Corona eine Gefahr darstellt, die man natürlich kritisch sehen kann, aber wo man sich halt irgendwann auch die Frage stellen muss, sage ich jetzt diesem Sport oder diesem Business bye-bye, weil ich das halt in keinster Weise unterstützen will, oder ist halt die Gefahr vorhanden und am Ende ist es zwar wichtig, offen und transparent, soweit möglich, gerade von journalistischer Seite darüber zu berichten, aber man kann es halt nicht verhindern dadurch, ob man jetzt über diesen Sport, über dieses Business generell berichtet oder nicht. Also mein Ultimativ könnte man jetzt natürlich sagen, ja, wenn alle den Fußball ignorieren in Zukunft, dann gibt es das Problem nicht mehr, weil dann existiert das Business nicht mehr. Aber ich meine, sind wir ja mal realistisch, ne? So ja, wird es ja nicht kommen. Aber das ist halt für mich die Frage. Also wie gewichtet man jetzt das zum Beispiel gegenüber anderen Dingen, gegenüber potenziellem Doping im Fußball etc. pp. Gibt ja andere gesundheitliche Geschichten, die man jetzt da noch nennen könnte.
Das ist ein hervorragendes Beispiel. Also ganz ernsthaft, weil das auch wirklich Salzstreuer und direkt über eine riesige Wunde im Max, weil ich ja zum Beispiel riesiger American Football Fan immer noch bin, obwohl ich weiß, wie schlechter viele Dinge laufen. Und da eben unter anderem halt eben genau dieser Punkt der gesundheitlichen Gefährdung der Spieler mit dabei ist. Den einzigen Unterschied, den ich sehe, der aber dein Argument nicht wirklich entkräftet, ist, dass man zu der Folge von Kopfverletzungen, Gehirnerschütterungen im American Football zumindest schon ein bisschen mehr weiß als zu
viel Corona. Weiß, aber trotzdem nichts macht.
Genau, das macht aber eigentlich das Argument von dir nur stärker. Aber genau, das ist ein hervorragendes.
Das ist wirklich um das nochmal so ein bisschen runter zu machen. Ich finde eigentlich deine Bedenken bezüglich der gesundheitlichen Gefahr für die Athleten und natürlich unterliegen die einem gewissen Zwang, aber am Ende kann und wird sie keiner ernsthaft zwingen zu spielen. Ich gehe mal davon aus, die meisten wollen.
Naja.
Wie gesagt, indirekt Zwang, klar, wirtschaftlich, gerade für die kleineren Clubs, die unbekannteren Athleten vielleicht gar nicht so einfach. Aber am Ende glaube ich, wenn wir jetzt über den Rasenfunk sprechen und über die journalistische Betrachtung, halte ich es eigentlich für wichtiger, da hinzugucken und darüber zu reden, als. Also du hast ja gerade eben angefangen, hast gesagt, du hast ein Riesenproblem damit, dass jetzt fortgesetzt wird, weil diese gesundheitliche Gefahr besteht.
Ja.
Und
ich könnte das jetzt auch in jeder Sendung immer sagen. Ich habe halt.
Genau, und ich wollte gerade sagen, und in dem Punkt sind wir uns ja eigentlich weitgehend einig, weil ich habe auch ein Problem damit. Aber der Punkt ist ja, was folgt jetzt daraus? Also wie gehen wir damit um? Und das, was ich gerade damit sagen wollte, ist halt, dass ich glaube, dass es wichtig ist, in dem Aspekt hinzugucken, journalistisch hinzugucken, darüber zu sprechen, hoffentlich Ergebnisse zu bekommen. Ich rechne jetzt nicht damit, dass man von der Liga selbst dort aussagekräftige Studien bekommt.
Wo wir ja beim nächsten Problem sind, aber mach erst deinen Punkt fertig.
Aber ich gehe zum Beispiel schon davon aus, dass man da auch irgendwie wissenschaftliche Beteiligung reinkriegen wird in diese Thematik.
Ja.
Würde ich mir jetzt zumindest wünschen.
Ja, ja, wird man definitiv. Allein deshalb, weil es ja nicht nur der Fußball ist, es gibt ja noch andere Sportarten, es gibt viele Leistungssportlerinnen und Sportler und allein für die ist diese Wissenschaft auch wichtig. Deswegen allein daher gäbe es eine Legitimation und das wird auch so passieren. Aber du hast gerade den nächsten Aspekt ja auch schon mit angekratzt. Wir haben eben zum einen diese gesundheitliche Gefährdung der Spieler und zum anderen haben wir aber das Kommunikationsverhalten und Auftreten der Liga. Und du hast schon so vorausgeschickt, na, da wird es jetzt keine Studien der Liga geben, befürchte ich ehrlich gesagt auch. Und das ist halt das Nächste, dass wir hier einen Wettbewerb haben, mit dem Geld verdient wird und ich verstehe die wirtschaftlichen Notwendigkeiten und so weiter. Und gleichzeitig aber unterstützen wir, wenn wir, also es wird Sendungen zu den Spieltagen geben, so viel darum geht es jetzt nicht, aber irgendwie unterstützen wir ja auch oder sanktionieren nicht das Kommunikationsverhalten der Liga, die ohne dass ich es an Personen festmachen will, ein Christian Seifert ist eigentlich noch ganz gut weggekommen, aber die als gesamter Verband von Vereinen eine so fürchterlich schlechte Figur abgibt, finde ich, und dafür aber eigentlich nicht beleumundet wird von großen Teilen der Medien.
Die Frage ist aber doch, wie würde denn Sanktionierung aussehen? Also durch Ignoranzstrafen?
Das ist das, genau, ist, das wäre das,
was... aber das ist ja, wenn wir ehrlich sind, auch eher so ein Wunschdenken. Weil,
ja.
Vor allem, wir wissen... und hoffentlich alle Zuschauer wissen, dass wir jetzt den Rasenfunk nicht sonderlich wichtig nehmen. Und uns völlig klar ist, dass wenn der Rasenfunk morgen sagen würde, wir berichten jetzt nicht mehr über diese Bundesliga, dass das den Baum nicht sonderlich interessieren würde.
Da würde Karl-Heinz Rummenigge keine Uhr in seinen Morgenkaffee fallen, ja.
Genau. Ja.
Ja, und auf der anderen Seite finde ich aber, ist es ein relevanter Aspekt, dass man, also... Was ich halt nicht möchte, ist, wir werden ja immer auf Dinge hinweisen, die uns nerven. Ein bisschen daraus ist der Rasenfunk entstanden. Wenn man böse sein möchte, kann man sagen, das ist der Kern des Rasenfunks, sind Dinge, die uns zwei genervt haben. Und deswegen finden die immer wieder statt. Was ich aber halt auch nicht möchte, ist, der Waldorf und Stettler der Bundesliga zu werden und von einem dann auch vermeintlich hohen moralischen Podest aus die ganze Zeit den Zeigefinger zu heben, das ist ja auch Quatsch. Und trotzdem kann man das ja auch nicht einfach negieren, wie sich die Liga verhält, wie an einem Tag gesagt wird, wir müssen jetzt das Wort Solidarität ausfüllen mit Inhalten und es am nächsten Tag so ist, die Bundeskanzlerin hat ihren Nebensatz noch nicht komplett vollendet, wo es heißt, okay, ab der zweiten Hälfte des Mai darf auch die Liga wieder spielen, da ist gefühlt schon der Spielplan draußen und genau diese vielbeschworene Solidarität wird mit der allerersten Entscheidung, nämlich der Entscheidung, wann spielen wir eigentlich weiter, wird diese Solidarität schon wieder in den Hintern getreten, indem einfach, wir haben im Rasenfunk Corignal gelernt, wie unterschiedlich gerade Bundesligisten trainieren können, wie ungerecht es also ist, jetzt schnell zu starten und nicht nur, dass die Solidarität da dann vom DFL-Präsidium missachtet wird, die man vorher angeprangert hat, sondern auch es wird auch schon wieder so unkritisch damit umgegangen, jetzt nicht in allen Medien, logischerweise, es gibt ganz, ganz hervorragende Auseinandersetzungen mit dem aktuellen Verhalten, aber im Großen, dass es einfach sein kann, dass sich der Vertreter der Vereine hinsetzt, Christian Seifert, und in der Pressekonferenz sagt, ja, wir haben auch gehört, Werder Bremen hat sich dafür ausgesprochen, später zu starten, denn das stimmt natürlich, sie konnten nicht so ins Training einsteigen wie andere Bundesligisten und deshalb haben wir entschieden, dass das Spiel Werder Bremen gegen Leverkusen, was ein Montagsspiel gewesen wäre, jetzt bei Wiederaufnahme des Spielbetriebs an einem Montag stattfinden wird. Das ist doch völlig irre.
Ja, also ich glaube, wenn man jetzt die irren Dinge im Fußball aufzählt, wäre ja überhinfällig, dass wir mal eine lange Sendung zusammen machen, aber die würde dann auch wirklich lang werden. ich glaube aber, es ist nicht tatsächlich genau unsere Aufgabe als dieses kritische Medium, als dass wir uns ja, glaube ich, schon verstehen, eben solche Dinge halt dann immer mal wieder anzusprechen. Und das muss ja nicht heißen, dass man jetzt gebetsmühlenartig in jeder Sendung die Liste der Verfehlungen vorliest. Das macht ja keinen Sinn, aber ich glaube, man wird nicht daran vorbeikommen. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass die erste Schlusskonferenz nach der Wiederaufnahme halt zu einem wesentlichen Teil auch über die Situation spricht. Mhm. Und dann muss man halt auf diese Dinge genauso gucken wie auf den Fußball selber. Und ich glaube, wenn man es ein bisschen positiv betrachten will, in unserer Fußballblase fallen ja sofort sehr viele Gründe ein, warum diese Spiele jetzt an sich auch schlecht sind. Geisterspiel und mitten in der Saison und keine Ahnung, da gibt es wahrscheinlich viele
Gründe. Es ist die Simulation eines Wettbewerbs. Das ist dann, finde ich, der nächste Punkt. Aber mach
keine Frage, da gibt's genügend, aber on a brighter side, würde ich sagen, ist es halt auch so, dass es sehr, sehr viele Fußballfans in Deutschland gibt. Und ich glaube, das ist eine ganz breite Masse. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir uns irgendwie, ich will jetzt den Rasenfunk nicht als den Vertreter der Fußballfans sehen, aber.
Oh nee, da gibt's Probleme.
Genau. Aber ich glaube trotzdem, dass es halt auch die Betrachtung gibt, dass das für sehr viele Menschen in so einer Situation jetzt auch gar nicht so schlecht ist, wenn mal wieder Fußball ist. Wenn einfach mal wieder was ist, worüber man sich wie einer von 80 Millionen Bundestrainern darüber aufregen kann, dass die Dinge im Fußball so laufen, wie sie laufen und worüber man sich halt sonst so aufregt. So dieses banale Brot- und Spiele-Thema am Fußball. Jetzt stecken wir natürlich ja viel tiefer drin und du vor allem viel analytischer und auch viel kritischer, aber ich glaube, da hat der Fußball schon auch eine positive Seite, die jetzt uns halt nicht so direkt trifft und die wir auch nicht so direkt sehen, weil unser Umfeld da wahrscheinlich weitestgehend nicht so tickt. Aber ich glaube, das steht dem mindestens gegenüber, wenngleich man natürlich trotzdem die Wichtigkeit, die sich die DFL oder die Bundesliga selber gibt, da ein bisschen zurückweisen kann und nicht als Marketinginstrument akzeptieren muss.
Das ist es, das ist es halt so ein bisschen. Also natürlich, ein ganz kleiner Teil von mir freut sich auch wieder, Fußballspiele zu sehen, weil es einfach ein wesentlicher Teil meines Lebens ist. Aber gleichzeitig finde ich halt gerade auch nichts unwichtiger als Fußball. Da kommt natürlich auch ganz viel, das muss man sich ja sowieso immer klar machen. Ich glaube, es gab selten eine Situation, in der man eher aus seiner persönlichen Situation heraus argumentiert hat. Und diese persönlichen Situationen waren sowieso schon immer grundverschieden über die Gesellschaft verteilt und sind es aber aktuell noch mehr, weil es extreme Situationen gibt. Es gibt quasi überspitzt gesagt denjenigen, der gerade unglaublich viel Freizeit hat und gar nicht weiß, was er als nächstes bei Netflix gucken soll. Und es gibt auf der anderen Seite die alleinerziehende Mutter, die vielleicht selbst von Corona betroffen ist und der niemand hilft. Ne? Also, und ich glaube, von diesen Perspektiven kann man sich halt auch gerade sehr schwer lösen. Und da will ich auch transparent mit umgehen, dass das gerade in meinem Fall auch definitiv noch mit in die Bewertung der Gesamtsituation mit reinbekommt, dass die letzten Wochen für mich waren wie ein dauerhaft durchgeführter Rasenfunk Royal, wo halt normalerweise eine extreme Arbeitsbelastung oder generelle Belastung eigentlich, hat auch nicht nur mit Arbeit zu tun, wird im Royal über 2 Wochen gestreckt, mit der ganzen Organisation über 4 Wochen, aber eigentlich diese 2 Wochen oder diese 10 Tage, in der da immer die Aufnahmen laufen, wo ich quasi in jeder freien Sekunde eigentlich im Büro sitze, zu sehr langen Teilen. So waren jetzt die letzten, ich weiß schon gar nicht, wie viele Wochen für mich, wahrscheinlich 8 Wochen, keine Ahnung, vielleicht 6, müsste ich mal nachgucken, jedes Zeitgefühl verloren. Und das kommt natürlich mit dazu, dass ich einfach von meiner Grundsubstanz her erschöpft in diese Wiederaufnahme hineingehe und auf diese Wiederaufnahme blicke und allein deswegen schon schlechte Laune bekomme, wenn ich gewisse Gesichter auf der Mattscheibe mir nur vorstelle. Und
das liegt aber natürlich, glaube ich, auch ein Stück weit daran, dass die Darstellung sowohl leider auch journalistisch, aber auch von den handelnden Personen, DFL, Politik etc., oft auch so allumfassend ist. So, die Menschen freuen sich auf Fußball.
Ja, die Menschheit.
Das ist nicht, das, genau, das
Grüße,
ist natürlich
Ralf Rangnick, ey. Also wirklich, genau. Also.
Das ist natürlich das sind natürlich Aussagen, wo sich irgendwie ein signifikanter Teil, egal wie groß der nun ist, auf den Schlips getreten fühlt, weil die sagen, ja, Am Arsch hängt der Hammer. Ja, also ich habe wirklich andere Sorgen, wie du das jetzt zum Beispiel sagst. Und ich glaube, das muss auch klar werden, wenn wir jetzt darüber diskutieren mit vielleicht ein bisschen unterschiedlichen Blickwinkeln, dann liegt es ja auch daran, dass wir eben unterschiedliche Blickwinkel haben. Also du hast zwei süße Zwillingsmädels, die du mit deren Betreuung du zu kämpfen hast. Ich habe keine Kinder und habe dementsprechend in dem Bereich natürlich deutlich weniger Stress. Und so verstehe ich es auch, dass manche sagen, geh mir weg mit Fußball, ich habe jetzt wirklich andere Sorgen, sei es finanzieller Natur, sei es, keine Ahnung, Jobsuche, Familienstress, was auch immer. Das ist nur zu gut verständlich, glaube ich. Aber das ist eben der Punkt. Ich glaube, wir müssen halt uns klar machen, alle, sowohl diejenigen, die jetzt sehr strikt dagegen sind, als auch diejenigen, die vielleicht stark dafür sind, dass es halt einfach unterschiedliche Blickwinkel darauf gibt. Und da müssen halt jetzt alle irgendwie damit klarkommen. Ich kann verstehen, dass sich jemand, der seit Wochen hofft, dass endlich die Schule weitergeht oder keine Ahnung, dass der jetzt sagt, ja, Hauptsache die Bundesliga läuft wieder, aber mit der Schule kriegt er das bis in Sommer hin noch nicht in den Griff. Ja, aber das eine hat halt mit dem anderen wahrscheinlich auch ziemlich wenig zu tun. Aber wie ja, gesagt, gut, den Ärger verstehe ich völlig.
Schon. Also indirekt dann halt auch schon. Also weil es geht ja nicht nur um persönliche Dinge. Ich weiß ja auch, also wenn wir jetzt von mir sprechen, ich bin ja, denn trotz allem bin ich ja immer noch privilegiert. Weißt du, wir haben zum Beispiel im Rasenfunk noch oder auch hoffentlich nicht noch, also wir haben einfach keine Finanzsorgen. Wir leben in einer unglaublich privilegierten Situation. Also ich jetzt vom Fußball zu leben und nicht von Corona betroffen zu sein. Das ist, nennen wir mal die anderen Journalisten, bei denen das ähnlich ist, die jetzt nicht irgendwie eine Festanstellung haben, die nicht in Kurzarbeit gehen mussten. Also ich sehe ja auch, dass ich da immer noch sehr privilegiert bin und weiß das auch einzuschätzen. Und es ist jetzt auch nicht, es ist zwar anstrengend, aber ja auch nicht eine totale Qual, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Man kann aber auch aus dieser persönlichen Sicht davon losgelöst auch immer noch große Probleme damit haben, dass ich eben zum Beispiel auch den Standpunkt vertrete, dass wir wirklich andere Probleme haben in Deutschland, als eben ob ein Multimillionen-Business, das nicht sterben wird. Egal, was mir Christian Seifert erzählen möchte, der Fußball wird nicht sterben an Corona. Es kann sein, dass die Industrie, die sich um den Fußball herum gebildet hat, dass da Dinge sich wesentlich verändern. Das heißt aber nicht, dass der Fußball sterben wird. Der Fußball wird immer ein geiles Spiel sein. Es wird immer genügend Vereine in Deutschland geben, die geilen Fußball spielen. Und man muss jetzt nicht so tun, als ob wirklich hier Menschenleben dran hängen würden, ob der VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg spielt. Ist es nicht sogar? Ja, es ist ja sogar ein Spiel des nächsten Spieltags. Guck mal an.
Willkommen im Kapitalismus, ne? Also
ja, genau.
Er verwendet ja den Begriff der Fußball natürlich absichtlich, so wie er ihn verwendet. Und natürlich ist das Bullshit. Natürlich wird es vielleicht die DFL in dieser Form nicht mehr geben oder die Bundesliga oder den Wirtschaftsbetrieb, aber.
Selbst das würde ja nicht passieren. Aber weißt du, das ist ja auch eine Perspektive, dass man einfach sagen kann, jetzt auch mal losgelöst davon, dass ich gerade vielleicht ein Ticken erschöpfter bin als manch anderer, finde ich persönlich aber halt auch einfach, können wir jetzt bitte den systemrelevant Berufstätigen helfen, für die wir bisher nur geklatscht haben? Und können wir bitte drüber diskutieren, ob es jetzt wirklich sein muss, dass man die Automobilindustrie unterstützt und die Luftfahrt und so weiter? Können wir bitte darüber reden und nicht über Fußball? Also ich möchte halt eigentlich auch nicht Teil des Ablenkungsmanövers der Gesellschaft sein, was vielleicht auch zum Teil notwendig ist, weil die Leute brauchen auch Spiele. Es geht, also, ne, wenn wir bei Brot und Spiele bleiben, also ich erkenne schon auch den Wert des Fußballs. Mein Gott, ich bin ja selber größter Fan dieses Spiels an sich. Aber irgendwie möchte ich mich auch nicht schuldig machen, von eigentlichen Problemen abzulenken, was wir ja sowieso tendenziell immer so ein bisschen tun. Dadurch, dass wir uns auf den Sport fokussieren und das Boulevardeske rauslassen im
Fußball. Brot und Spiele. Ja. Also, da sind wir ja genau dabei. Also ja, natürlich, ich verstehe den Punkt völlig, dass man jetzt sagen kann, haben wir denn keine anderen Probleme? Die Frage, die man dann aber auch stellen muss, ist, wie lösen wir die anderen Probleme, indem wir den Fußball nicht fortsetzen? Also was genau, wir reden ja jetzt nicht von Staatshilfen für die DFL und
Naja.
Was genau würden wir jetzt, also die Aufmerksamkeit, da gebe ich dir natürlich recht, wobei man das nur indirekt der DFL vorwerfen kann, weil jedes journalistische Medium ein gefundenes Fressen jetzt.
Ja, natürlich.
Also die Aufmerksamkeit ist ja eher eine Politik-Mediensache.
Aber andere,
wobei man da Frau Merkel noch zugute halten müsste, dass sie es noch versucht hat, in einem Nebensatz durchzuschieben, dieses Bundesliga-Thema.
Da kannst du dir jeden anderen Politiker als Kanzler vorstellen und ich verwende jetzt bewusst die männliche Variante und da wäre aber die Freigabe der Bundesliga anders gelaufen in der Ja, Wahnsinn. Also der ja, aber auf der anderen Seite natürlich, man kann das auch dem Fußball nicht zum Vorwurf machen, dass der Fußball auf sich selbst guckt und versucht für sich den Vorteil herauszuziehen. Ich finde aber auf der anderen Seite schon, dass die Art und Weise, wie jetzt diese Durchsetzung, ich sag's jetzt einfach, durchgeprügelt wurde, zeigt, dass wir es hier schon auch mit einem politischen Phänomen zu tun haben, nämlich, dass der Fußball eine der Autoindustrie vergleichbar große Lobby in Deutschland hat und dass es dann eben schon einen Unterschied macht, ob man darüber berichtet oder nicht, weil wir letztlich dann auch damit mit einpreisen oder den Fußball dafür belohnen, dass er diese Lobby hat.
Ja. Ja, bestimmt natürlich, klar. Also die politische Kraft des Profifußballs ist wohl nicht, kann man wohl nicht wegschieben an der Stelle, das stimmt schon.
Genau, und dann könnte man ja auch sagen, also wie.
Immerhin gibt es noch keine Trikotkaufprämie, aber.
Ja, gut.
Oder Ticketkaufprämie.
Ja, aber dafür lassen sich halt Multimillionenunternehmen gerade für 19 Euro Pappkameraden ins Stadion stellen. Ja gut, jetzt habe ich schon zum zweiten Mal, ich habe vorhin schon mit diesem Gladbach-Beispiel angefangen, das ist eigentlich ungerecht, ich meine gar nicht nur diesen einen Verein, aber weißt du, ich finde, das ist so ein ganz schwieriger Grat zwischen, wir wissen ja, was der Rasenfunk ist, wir wissen, dass der Rasenfunk nicht die Sportschau ist und will er ja auch gar nicht sein und wir wissen ja auch, wir wissen ja eigentlich auch, dass wir uns wahrscheinlich mit 90% der Hörenden gerade komplett einig sind. Und trotzdem finde ich, gibt es einen Zwiespalt, dass man dem Fußball das jetzt dann doch irgendwie wieder durchgehen lässt, was er sich gerade in einem gesellschaftlichen Kontext herausnimmt, wenn man über den Fußball, selbst wenn man kritisch über ihn berichtet. Ich finde es schwierig.
Ich weiß und ich kann dem nur weiter gegenüberstellen, ich bin da nicht ganz so kritisch dem gegenüber, weil ich auch uns beziehungsweise dir als derjenige, der das hauptsächlich inhaltlich gestaltet, völlig vertraue und nicht nur vertraue, sondern weil ich einfach weiß, dass die Art und Weise, wie wir damit umgehen werden, auch dem entspricht, wie wir grundsätzlich denken. Und du hast das ja vorhin schon angesprochen, wir sind uns jetzt in der Sache nicht völlig einig, was den Blickwinkel angeht und die Betrachtungsweise, aber im Grunde mit dem zugrunde liegenden Einstellung sind wir uns ja einig und dass man da kritisch damit umgehen muss und dass man kritisch damit umgehen muss, was der Fußball sich da jetzt, wie du sagst, sich auch rausnimmt. Also auch das wird man in der Zukunft beleuchten müssen und auch immer wieder ansprechen müssen. Aber ich glaube, das ist halt tatsächlich als journalistische Seite das Einzige, was man tun kann dagegen und ja. Ich glaube, da dürfen wir, also ja, man kann da natürlich auch ein Stück weit daran verzweifeln, dass man nicht wirklich viel mehr dagegen tun kann, aber ich fürchte leider, dass das so ist.
Darf ich dir einen O-Ton einspielen, den ich vorhin in der Pressekonferenz von Christian Seifert gesehen habe? Also die Pressekonferenz hat schon am Donnerstag stattgefunden, am, meine Güte, 7. Mai war das. Mensch, das heute 8. Mai, das hätte ich mir eigentlich merken können. Ist ja durchaus ein historisch wichtiger Tag. Und die habe ich mir natürlich angeguckt, weil es ja mein Job ist, hier für den Rasenfunk mir auch diese Pressekonferenz nochmal anzugucken. Da gab es einfach eine Passage aus Frage von Christian Müller, war es, glaube ich, von der Frankfurter Rundschau und Reaktion von Christian Seifert, ich würde es dir gerne mal vorspielen und hören, was du dazu sagst.
Ja, Herr Seifert, warum sollen die Gesundheitsämter den Clubs trauen, was die unmittelbaren Kontaktpersonen angeht und die professionelle Durchführung der Abstriche? Und in diesem Zusammenhang können Sie versprechen, dass wenn es einen positiven Fall gibt, der am Morgen eines Spiels dem Gesundheitsamt gemeldet werden muss, dass das dann auch ohne Nennung der individuellen Person öffentlich gemacht wird?
Ich höre bei Ihnen eine gewisse Skepsis raus, die mich ein wenig irritiert. Ich weiß nicht, ob wir in den letzten Wochen irgendeinen Anlass dazu gegeben haben, Ihnen das Gefühl zu geben, dass wir irgendwelche Informationen zurückhalten oder verheimlichen würden. Irritiert mich ein bisschen, Herr Müller, wenn ich das ganz offen sagen darf. Die Tonalität finde ich ein bisschen komisch. Aber grundsätzlich ist erstmal, wenn ein Fall dem Gesundheitsamt gemeldet werden muss unter den...
So, und jetzt folgt allgemeines Blabla von wegen, wir werden das nach bestmöglichem Gewissen...
Wir sind doch sonst immer so transparent, ich weiß gar nicht.
Und das ist genau der Punkt. Das ist
meine
doch,
Güte, echt.
Das ist doch, also okay, dann regt es wenigstens nicht nur mich auf. Also
nee, das ist doch lächerlich, Entschuldigung.
Wahnsinn, oder? Und vor allem das, nachdem wir ja sogar, wir haben ja sogar Beweisstück A, wir haben doch das Video von Salomon Kalou, wo wir gesehen haben, dass der Physiotherapeut von Hertha BSC einen Abstrich nimmt, bei dem ich zumindest die Frage stellen möchte, ist er auf jeden Fall medizinisch korrekt genommen worden? Also wir haben ja sogar schon den Beweis, dass es zumindest in einem Einzelfall nicht so gelaufen ist, wie die DFL es behauptet. Und dann wird allein schon die Frage zu stellen, wird dann so patzig reagiert. Das ist doch unglaublich.
Ja, aber...
Dieser fucking ist halt Fußballer, leider, ey, wirklich.
Ist, ja, genau, aber es ist doch irgendwie, man kann doch jetzt irgendwie jeden Skandal oder jedes Ereignis dahingehend aus den letzten Jahren und Jahrzehnten rausziehen, ob das jetzt irgendwie WM 2006 ist oder die ganzen Katar-Nummern, alles Mögliche bei der FIFA. Die Reaktionen sind doch eigentlich immer die gleichen. Es ist halt einfach negieren und wir wissen gar nicht, was ihr habt und wir sind doch super und wir bemühen uns jetzt um Transparenz und Ethikrat hier und da und am Ende kommt halt nichts dabei raus.
Ja, genau. Und das ist der eine Punkt eben, dass ich irgendwie nicht mehr bereit bin, den Fußball mit so vielen Dingen durchkommen zu lassen. Da ist meine Toleranz noch geringer geworden als eh schon. Aus welchen Gründen auch immer. Es kann aber wirklich auch einfach nur sein, dass ich insgesamt einfach ein bisschen erschöpfter bin als sonst. Will ich überhaupt nicht ausschließen. Und dann kommt aber noch das Nächste mit dazu, dass wenn ich mir jetzt einfach angucke, was jetzt passieren wird, nämlich dass man jetzt die restlichen Spieltage nachholt. Für mich ist das kein sportlicher Wettbewerb mehr. Für mich ist das jetzt, dann kannst du es nicht ganz so schlimm, als würdest du es im E-Sport einfach jetzt fertig spielen lassen, die Saison. Das natürlich nicht. Aber ich finde, dass das jetzt auch kein sportlich integrer Wettbewerb mehr ist, weil eben so schnell damit angefangen wird, weil jetzt die Mannschaft mit einem großen Kader noch größere Vorteile gegenüber anderen Mannschaften haben, weil die Trainingsbedingungen so unterschiedlich sind bei den Vereinen, weil...
Aber ich finde allein die Tatsache, dass es jetzt so schnell passiert, nach Freigabe sozusagen der Bundesregierung und die Bedenken einzelner Vereine ignorierend, ist doch eigentlich schon ein deutliches Zeichen dafür, aus welcher Ecke der Wind weht. Es gibt einfach vertragliche Dinge, die vertragliche Grundlagen, die jetzt dafür sorgen, dass jeder Tag entscheidend ist für die Sponsorensummen, TV-Gelder etc., die Vereine oder Liga bekommen. Und da ist halt der 16. Mai besser als der 20.
Ja, klar. Aber worauf ich quasi hinaus wollte, ist, will ich jetzt wirklich dann 2,5 Stunden drüber reden, dass ich Hoffenheim mit dem Unentschieden nochmal 2 Punkte hinter den internationalen Plätzen gehalten hat und vielleicht in die Europa League einziehen kann? Also ist es nicht total albern, das zu machen unter diesen
Voraussetzungen? Ja, ich glaube, da haben wir ja gestern auch drüber gesprochen. Ich glaube, es muss sich jetzt auch in den Schlusskonferenzen rausstellen. Also wir waren uns ja schnell einig, dass zweifelsohne das Format Schlusskonferenz mindestens mal für diese Saison ein anderes sein wird ab jetzt. Und welches genau das sein wird, werden wir wahrscheinlich auch erst rausfinden müssen. Das wird, muss sich jetzt zeigen, wie ist das überhaupt den nächsten Spieltag? Ich weiß gar nicht, wie viel denn wird es eigentlich sein?
Der 26. Frank.
Der 26.
Immerhin haben sie nicht mit dem 34. weitergemacht, weil sie das Ruhrderby noch sich rüber retten wollten. Die Ideen.
Ja, also genau, und da muss man halt jetzt mal gucken, wie sieht es überhaupt auf dem Platz aus? Wie sieht es jetzt aus, wenn die Mannschaften vielleicht weitgehend, ich will jetzt nicht sagen untrainiert, aber halt mit einer seltsamen Pause dazwischen keine Ahnung. Und wie wird es dann sportlich zu bewerten sein? Es wird jetzt ja schwer sein, einen 26. Spieltag in den Kontext einer Saison zu stellen, die ja quasi irgendwie jetzt auch eine neue ist.
Also die Bayern setzen ihre Siegesserie fort, genau. Ja. Leverkusen ja, genau. Immer noch nur eine Niederlage in der Rückrunde, unglaublich.
Mhm, genau. Ja. Und insofern, glaube ich, wird es halt einfach viel rauszufinden geben. Aber da würde ich jetzt zumindest dem Ganzen mal so weit positiv entgegenblicken, dass man es halt rausfinden muss, wie es kommt. Und wenn wir jetzt, da kann man halt jetzt vorher relativ schlecht. Also ja, der sportliche Wettbewerb ist natürlich mindestens fragwürdig, wenn nicht einfach zerstört.
Ja, also genau, das ist ja vielleicht dann auch der wesentliche Part für euch Hörerinnen und Hörer da draußen. Neben der Information, dass Frank keine Kinder hat, sondern dass die Nachbarskinder sind, die wir jetzt dann doch lauter gehört haben, als wir im Vorgespräch hatten, Frank.
Hoffentlich nicht so schlimm, ja.
Nee. Aber so, dass der eine oder andere Tweet gekommen wäre, glaube ich, jetzt nichts gesagt hätte. Also, aber es ist ja schön zu sehen, dass bei euch draußen gespielt werden kann und das sollen die Kinder bitte auch machen, dass sie...
Es gibt trotzdem Leben hier, obwohl wir keine eigenen Kinder haben.
Du, das ist, du hast ja das internationale Segment gerade nicht gehört, aber da muss man sich wirklich glücklich schätzen, wie das hier in Deutschland gelaufen ist. Anderes
allerdings,
Thema. Ja. Aber das eigentlich für euch Relevante, liebe Hörerinnen und Hörer, ist ja, ihr habt jetzt, glaube ich, so Teile unserer Diskussion nachverfolgt. Wir könnten jetzt auch noch mehr in die Tiefe gehen, das braucht es aber gerade gar nicht. Für euch ist ja vor allem interessant, wie geht es jetzt weiter? Also es wird weitergehen. Mit den Schlusskonferenzen. Es wäre ja auch ein bisschen albern, wenn wir in der Pause durchziehen, fast durchziehen mit unserem wöchentlichen Rhythmus und dann aufhören in der Sekunde, in der es dann eigentlich wieder was zu erzählen gäbe. Ihr habt aber, denke ich, auch herausgehört, dass wir an vielen Punkten ein paar Bauchschmerzen haben und diese Bauchschmerzen wird man sicherlich auch in den Schlusskonferenzen das ein oder andere Mal hören. Und wie es aber jetzt genau aussieht, das wissen weder Frank noch ich. Wir werden nicht rein beim Analytischen bleiben, was bisher so den Rasenfunk ausgezeichnet hat, aus ganz verschiedenen Gründen, unter anderem auch dem, dass ich nicht mal sagen könnte, ob ich 9 Geisterspiele überhaupt gucken kann, mit der gleichen Konzentrationsleistung wie an einem normalen Bundesligaspieltag. Das heißt, die Schlusskonferenzen werden stattfinden, sie werden sich inhaltlich etwas verändern und vermutlich, das ist jetzt eine Prognose, aber vermutlich wird es zu den englischen Wochen keine einzelnen Spieltagssendungen noch geben, also keine 3 Schlusskonferenzen in einer englischen Woche. Das ist zumindest der Stand heute, klingt das für mich sehr unrealistisch, wenn ich mir angucke, wie die bisherigen Wochen so verlaufen sind und selbst wenn der Kindergarten aufmacht. Also darauf müsst ihr euch, glaube ich, vorbereiten. Es wird nicht zu jedem Spieltag dann eine Sendung geben, sondern zu denen am Wochenende. Die werden ein bisschen anders aussehen. Wir wissen es noch nicht, wie wir es mit Schwerpunktvereinen machen. Wir wissen es noch nicht, wie viele Spiele ich über 90 Minuten sehen kann und auch möchte, ehrlich gesagt, an der Stelle.
Und vielleicht soll man an der Stelle auch mal kurz anfügen, dass jeder, der sich hört, sich herzlich eingeladen fühlen soll in unser Forum, unter mitmachen.rasenfunk.de. Sowohl was diese Sendung hier angeht, also wenn ihr an unserer Diskussion teilnehmen wollt und euer Feedback dazu geben wollt, würden wir uns sehr freuen. Wir würden die Diskussion gerne ins Forum verlagern und hören, wie ihr drüber denkt. Aber auch als Vorbereitungshilfe für die Schlusskonferenz würden wir gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen, wenn ihr Bock habt. Der Max öffnet ja zu jeder Schlusskonferenz einen Input-Thread und ist da mehr denn je froh um viel Input.
Genau.
Bei den kommenden Geisterspieltagen.
Genau, allein wegen eben der Tatsache, dass ich jetzt zumindest erstmal nicht alle 9 Spiele über 90 Minuten sehen werde, ist es noch wertvoller und gleichzeitig auch wieder das Feedback zu der Art und Weise, wie wir dann sprechen. Es kann auch sein, dass die Schlusskonferenzen jetzt kürzer werden. Puh, also wir wissen es gerade noch nicht, wir wissen nur, es wird Schlusskonferenzen geben und wir freuen uns wie immer über Input wie Feedback gleichermaßen. Und es gibt übrigens auch einen sehr, sehr ausführlichen SARS-CoV-2-Thread im Forum. Ich habe gerade gesehen, der hat schon 248 Kommentare. Das dürfte so neben irgendeinem Royal-Thread wahrscheinlich unser meistfrequentierter sein. Zumindest in diesem Jahr ist er es ganz sicher, wo man auch nochmal ganz gut, also die verschiedenen Stufen nochmal gut nachvollziehen kann, wie sich das alles jetzt im deutschen Fußball entwickelt hat. Ja. So wird es weitergehen. Ja. Ich glaube, das ist ja eigentlich die wesentliche Info.
Bevor wir hier rausgehen, hast du unseren Hörern schon von unserer Beanie-Aktion erzählt?
Nein, dadurch, dass ich das Intro zu dieser Folge erst noch aufnehmen werde, Wobei, wahrscheinlich werde ich es am Anfang, doch, ich werde es schon gesagt haben, aber nur kurz. Und ich werde dann gesagt haben, ihr werdet das nochmal hören in dieser Schlusskonferenz.
Und das aber wird ich verrate jetzt euch gewesen nicht sein.
Ja, genau. Frank, komm, bitte, du bist unser Power-Seller.
Genau, unsere beliebten, sehr beliebten, Gott sei Dank, Beanies, unsere schicken Wollmützen im Merch-Store unter kiosk.rasenfunk.de. Die wir normalerweise für 20 Euro verkaufen, die wollen wir jetzt loswerden, weil es wird Sommer und die sind zwar immer noch hübsch, aber wir würden sie ungern über den Sommer rumliegen haben. 15 Euro ist der neue Preis ab sofort. Es gibt nur noch ganz wenige Senfgelbe. Vielleicht, wenn er das hört, gibt es schon keine mehr. Mhm. Aber es gibt noch ein paar blaue und die sehr hübschen grauen. Schlagt doch zu, wenn ihr wollt. Wir würden uns freuen und natürlich, wie ihr wisst, der Rasenfunk-Kiosk ist auch eine Form, uns zu unterstützen, wenn ihr lieber was in der Hand haben wollt, als nur zu spenden.
Genau, setzt ein Zeichen gegen den scheiß durchkommerzialisierten Drecksfußball, indem ihr Rasenfunk-Merch kauft.
Genau, durchkommerzialisierten
Rasenfunk. Das hast du eine gewisse Meta-Ironie, ja. Während du so den Pitch für unsere Beanies gemacht hast. Hab ich mir kurz vorgestellt, wie das wohl Christian Seifert verkauft hätte. Und an dem Punkt sind wir ihm dann wahrscheinlich dann doch ähnlich. Wir sind da
ich
doch
hätte dazu sagen sollen, dass es der Untergang des Fußballs ist, wenn ihr keine
Rasenfunk ja, genau, Beanies genau. Kauft. Wenn ihr die Beanies nicht kauft, dann müsst ihr euch keine Gedanken darüber machen, wann es Schlusskonferenzen geben wird, denn dann wird es keine 18.20 Uhr Schlusskonferenzen mehr geben, liebe Leute.
So. Lebt damit.
Ja, wirklich. Da ist jetzt dann auch, aber wir wissen ja auch, dass es ein Zeichen an die ganze Menschheit ist, wenn jemand mit so einem Beanie herumläuft.
Nun ist gut.
Da muss man dann noch bereit sein, das zu setzen.
Lass aufhören, leg dich wieder hin,
Max. Ja, hast du eigentlich schon gesagt, wie viel sie reduziert sind, dass wir sie reduziert haben?
Ja, um ganze 5 Euro.
Hey.
Von 20 auf nur noch 15 Euro.
Also, wenn ihr noch kein Beanie habt oder noch ein Zweit-, Dritt- oder Viert-Beanie haben wollt, unter kiosk.rasenfunk.de wird euch geholfen. Und ansonsten geht es ab jetzt im normalen Schlusskonferenzmodus weiter. Und wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns ein bisschen daran teilhaben lasst, wie ihr jetzt dann den Umgang von uns mit dieser Wiederaufnahme findet. Also jetzt nicht nur den rein theoretischen, noch wissen wir ja nicht, wie die nächste Folge ausgesehen haben wird, sondern auch dann, wenn ihr es hören könnt. Wir, wie immer, sind unsere Ohren offen für Feedback, für Rückmeldungen. Und ihr wisst ja auch hoffentlich, dass wir das immer sehr ernst nehmen, wenn ihr euch bei uns meldet. Tut es sehr gerne, wenn euch etwas quer im Magen liegt oder wenn ihr sagt, doch, so ist das doch alles ganz ordentlich. Wir hören gerne zu. Frank.
So sieht's aus.
Das war schön, mal wieder mit dir zu sprechen.
Ja,
auch jetzt on air. Ja, gut, der ist jetzt völlig bescheuert, dass ich dir wünsche, dass du gesund bleibst. Das weißt du ja. Ist auch irgendwie, mit dir habe ich mehr Kontakt als mit manch anderen. Einfach nur danke, dass du im Rasenfunk mit dabei warst. Stellvertretend für alle Hörerinnen und Hörer.
Danke, dass ich dabei sein durfte, Max.
@Helmi auf Twitter, folgt ihm bitte. Oh Mann, ich kann nicht eine normale Moderation zu dir machen, das fühlt sich falsch an. Naja, in diesem Sinne moderiere ich jetzt einfach ab und sage danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt unter mitmachen.rasenfunk.de dir das erwähnte Forum finden. Danke, dass ihr den Rasenfunk so unterstützt, auch von Frank, kann ich das ausrichten an dieser Stelle. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir euch haben, dass wir den Rasenfunk haben und dann gucken wir doch einfach mal, wie wir in ein paar Monaten über diese Wiederaufnahme der Bundesliga reden werden. Bis dahin, macht es gut. Ciao.
Servus.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.